Stück Theorie. Es gibt von dem Marx den großen Klassiker der Kapitalismuskritik, das Kapital. Und ich will da mal zeigen dran, wie viel Kritik unserer Gesellschaft, wie viel Kritik unserer Wirtschaftsweise da schon auf den ersten Seiten zu finden ist. Und damit mein Satz von vorhin fertig macht, und ich will damit werben und einladen zu einem Kapitallesekreis, der dann über längere Zeit geht, wo man das Buch dann durchnimmt. Aber jetzt erstmal soll heute Abend überhaupt Geschmack dafür produziert werden. Es soll deutlich gemacht werden, wie sehr sich das lohnt, sich damit zu befassen. Dazu schicke ich bloß eine Sache vorweg. Ich weiß, und man findet auch bei Kapitalkommentaren, wer sich da die Mühe macht, sich da einzuarbeiten, man findet da ein ziemlich, sage ich mal, hölzernes Herumkämpfen mit theoretischen Kategorien. So, dann nimmt man den Marx als ein Theoriegebäude. Und dann fragt man sich, ob man den Bauplan dieses Gebäudes verstehen kann und solche Sachen. In die Ecke möchte ich gleich davor warnen und deutlich machen, in die Ecke soll man gleich überhaupt nicht gehen. Da tut sich nichts Gutes damit. Man muss das Ding von vornherein nehmen als Auskunft über die Wirklichkeit und man muss sich mit dem alten Autor, der jetzt ja schon über, wie lange ist er schon tot? 120 Jahre. Man muss sich mit dem alten Autor die Welt erklären. Und wenn er dazu nichts taugt, kann man ihn auch weglegen, dann muss man sie sich selber erklären. Man darf bloß nicht anfangen zu sagen, ich möchte die Theorie verstehen. Es ist allenfalls ein Hilfsmittel, ein erster Schritt, um das als Hilfsmittel zur Erklärung der Welt zu nehmen. Und die ganzen, das ist das, was da in dem Werbeblatt auch als Marxologen steht, ja, die gibt es an der Uni manchmal, nicht mehr viele heute, früher gab es da viel, viel mehr davon. Leute, die sich in das Werk einarbeiten und dann, ach Gott, steht da, ob sie über Spinoza oder über Hegel eine philosophische Doktorarbeit schreiben, so kann man das auch über den Marx machen. Aber das ist nicht, worauf ich raus will. Ich will zeigen, wie sehr und wie viel Kritik an dieser Wirtschaftsweise in praktisch jedem Satz dieses dicken Buches steckt. Und ich will diesen Punkt, diese Kritik nur in einer einzigen Hinsicht verfolgen. Die Gedanken des Einstiegs in das erste Kapitel des ersten Bandes und dann eigentlich durch die ganzen dicken drei Bände durch, aber nur in einer Hinsicht verfolgen, nämlich wie verhält sich eigentlich Arbeit und Reichtum in dieser Wirtschaft. Fangen wir an mit dem ersten Satz des Buchs und schauen mal rein. Also da steht, der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als ihre Elementarform. Manch einer hat da schon mal Neidzahlung, kennt die Wörter, ja? Macht aber nichts. Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine gesellschaftliche Form sei. In der von uns betrachteten Gesellschaft bilden sie zugleich den stofflichen Träger des Tauschwerts. Also, erst eine Behauptung, der todsicher kein Mensch widerspricht. Der Reichtum der Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, die wir vor uns haben, die wir kennen, der Reichtum dieser Gesellschaften liegt vor in einer ungeheuren Warensammlung. Heißt, alles, was es gibt, alles, was man braucht, alles, was man sich wünscht, ist zu kaufen, ist käuflich, gibt Karstadt, es gibt Quelle, es gibt Metro, überall Warenhäuser, in denen sind riesige Warensammlungen. Der Reichtum dieser Gesellschaft ist zu kaufen. Das ist die erste Auskunft. Dazu gibt es jetzt noch eine erste Erläuterung, Gebrauchswert und Tauschwert. Gebrauchswert, was heißt, das sind die Dinge, die käuflichen Dinge, soweit sie nützlich sind. Nützliche Dinge, alles was man so braucht, vom Werkzeug, über das Essen, zum Bier, Mikrofon und so weiter, die nützlichen Dinge. Das sind die Gebrauchswerte. Das sagt er gleich, Gebrauchswerte, daraus besteht der Reichtum, der stoffliche Reichtum jeder Gesellschaft der Welt. Die muss nicht kapitalistisch sein, die muss nicht westlich sein, die kann sein, wie das Mittelalter gewesen ist, die kann sein, wie der reale Sozialismus war. In der Form des Gebrauchswerts besteht der stoffliche Reichtum jeder Gesellschaft. Die Besonderheit, die erste Besonderheit, die wir betrachten, ist, bei uns sind die Gebrauchswerte zugleich Träger des Tauschwerts, soll heißen, die Waren sind käuflich. Oder die Produkte, die nützlichen Dinge sind zu kaufen. Und jedes der nützlichen Dinge hat einen Tauschwert. Wir wissen, der Tauschwert der Dinge ist für den normalen Menschen erst einmal das Hindernis, dass er es verzehrt. Er muss nämlich erst Geld auf den Tisch legen, ehe er es kriegt. Ein Tauschwert, was ist das? Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, worin sich die Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Da x Stiefel wichse, da merkt man, der Marx hat unsere modernen Produkte noch nicht gekannt. Ja? Das ist bei uns ein ziemlich untergeordnetes Produkt. Da x Stiefel wichse, ebenso y Seide, ebenso z Gold und so weiter, der Tauschwert von einem Quarter Weizen ist, müssen x Stiefelwichse, y Seife, z Gold und so weiter durcheinander ersetzbare oder gleich große Tauschwerte sein. Kein großer Gedankenstück. Der Gedanke ist halt, wenn man x Stiefelwichse gegen y Seife tauschen kann und y Seife gegen z Gold tauschen kann, dann kann man offenbar auch x Stiefelwichse gegen z Gold tauschen. Die Dinge sind einander, was den Tauschwert betrifft, gleich. Gleich große Tauschwerte. Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein gleiches aus. Beide getauschten Dinge sind also gleich einem Dritten, das an und für sich weder das eine noch das andere ist. Alles keine schweren Schritte. Der Gedanke hat einfach, wenn die Stiefelmixe Seide und Gold in gewissen Proportionen gleich viel wert sind, in gewissen Quanta davon gleich viel wert sind, dann drücken die alle drei was aus, was weder Stiefelmixe noch Gold ist. Denn wenn es Gold wäre, dann wäre Stiefelwichse ihm ja nicht gleich. Also das muss was sein, was eben nicht Gold, Stiefelwichse oder Seide ist, sondern was Drittes. Das berühmte gemeinsame Dritte. Welches ist das gemeinsame Dritte? Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab. Denn davon muss man absehen. Das ist ja das, worin sie sich unterscheiden. Sieht man vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten. Diese Dinge stellen nur noch dar, dass in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche Arbeit aufgehäuft ist. Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen Substanz sind sie Werte, Warenwerte. Andersrum ausgedrückt, die in ihnen steckende Arbeit, wie es mit der weitergeht, kommt dann, die in ihnen steckende Arbeit ist die Substanz ihres Werts. So, ist das, was den Wert ausmacht. Ich kann also sagen, bis zum Tauschen macht jeder mit. Ist kein aller Welt klar, ja, ja, es gibt Waren, die werden getauscht, in gewissen Proportionen, die haben Tauschwerte, man kann auch das Kommunikativgesetz in der Mathematik, das mal eins anwenden. Also man kann auch das drauf anwenden, alles keiner Rätsel, keiner streitet drum. Landet man bei der Arbeit, gibt es den ersten Streit. Es gab nämlich eine Zeit, die ist lang her, die Volkswirtschaftslehre sich mit dem Marx noch auseinandersetzt. Heute spielt er überhaupt keine Rolle mehr. Halten die für einen Metaphysiker der Wirtschaftslehre und so weiter. Haben sie nichts mehr zu tun. Es gab eine Zeit, ungefähr um 1900 herum, da hat die Volkswirtschaftslehre sich mit Marx auseinandergesetzt und da hat die gesagt, nee, also, diesen Schluss darauf, dass das gemeinsame Verwahren, dass das, was ihnen getauscht wird nach Arbeitszeit, das machen wir nicht mit. Warum? Da komme ich gleich noch drauf. Aber erstmal haben sie gesagt, das machen wir nicht mit. Es könnte doch das Gemeinsame auch Nützlichkeit sein. Der Nutzen. Ja? Einer tauscht was und der andere tauscht was. Der eine gibt was hin, der andere gibt was her und beide tauschen was aus und das gemeinsame Dritte ist der Nutzen sein. Dagegen muss man erstmal sagen, der Nutzen einer Sache hängt am Gebrauchswert, an der konkreten Eigenschaft. Ein gemeinsamen Nutzen verschiedener, konkreter, nützlicher Dinge gibt es nicht. Also man merkt das Irrationale der Frage, wenn man sagt, was ist nützlicher, Tisch oder Bett? Ja, die Antwort heißt, es kommt halt drauf an. Wer schlafen will, für den ist das Bett nützlicher. Wer essen, wer sitzen will, zum Beispiel schreiben, für den ist vielleicht der Tisch nützlicher. Das Bett ist überhaupt nicht nützlich, wenn man dann schreiben will. Der Tisch ist überhaupt nicht nützlich, wenn man schlafen will. Aber eine gemeinsame Dimension Nutzen von Tisch und Bett ist absurd. Ja, das kann man jetzt weitermachen. iPhone und Bier, was ist nützlicher und nützlich? Das kann man durch die ganze Warenwelt durchmachen und es kommt immer raus, den Nutzen der Dinge kann man nicht vergleichen, darin sind sie ja besonders. Und das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Getauscht kann natürlich nur verschiedene Gebrauchswerte. Keiner ist so blöd, Stiefelwichse gegen Stiefelwichse zu tauschen. Also nur Gebrauchswerte, die nicht identisch sind, werden überhaupt gegeneinander hingegeben. Die identische, den behält man gleich, den hat man ja schon. Also, bloß zu unserer kurzen Überlegung, die Nützlichkeit kann es nicht sein. Es ist nicht der Dienst, den die Waren als Gekaufte den Menschen leisten. Denn der Dienst ist je nach Gebrauchswert, den man sich kauft, ein ganz verschiedener und da gibt es keine Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit kann bloß liegen in dem Dienst, der Ware geleistet worden ist, bei ihrer Herstellung. Ja, da gibt es rechts in der Schreibe, das ist ein wenig verrückt, das Zitat. Da steht als Tauschwert, ja ungefähr auf der Höhe, wo wir jetzt sind, auf der rechten Spalte als Tauschwert, aber wird die Ware immer nur unter dem Gesichtspunkt des Resultats betrachtet. Es handelt sich nicht um den Dienst, den sie leistet, und die Dienste sind verschieden, sondern um den Dienst, der ihr geleistet worden ist in ihrer Produktion. Also das einzige Gemeinsame dieser Dinge ist, dass in ihnen Arbeit aufgewendet worden ist. Und das muss man auch sagen, das ist auch rationell. In letzter Instanz ist der Aufwand von Arbeit überhaupt der einzige Aufwand, den die Gesellschaft treiben muss, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Dass die Dinge hergestellt werden müssen, das ist der Aufwand. Und dieser Aufwand ist es, der in den Waren steckt und der, jetzt sagen wir mal, die Kraft der einen Ware ausmacht, über andere Ware in gewisser Menge Verfügung zu verschaffen. Dass man irgendwas tun kriegt, und zwar eines gibt. Jetzt muss ich ein wenig weiter ausholen, um was zu erzählen, nämlich dieser Gedanke. Es ist doch die aufgewendete Arbeit, die den Wert der Dinge ausmacht, die den Wert der Waren bestimmt. Dieser Gedanke hat in der bürgerlichen Gesellschaft von links und von rechts ein enormes Gewicht. Und zwar aus einem lustigen Grund. Es gab Sozialisten in der Folge von Marx, ja, halt so um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ging. Ja, die Bebels und Liebknechts und Kautskis und diese Leute. Und die haben den Marx gelesen und gesagt, da steht's. Die Arbeit schafft den ganzen Wert. Die haben überhaupt nicht gemerkt, da komme ich später noch drauf, was für ungeheure Kritik einer Wirtschaftsweise ist, dass die Arbeit den Reichtum schafft. komme ich noch drauf, das muss einem jetzt nicht klar sein, was das bedeutet. Aber dass die Arbeit Quelle und Maß des Reichtums ist, ist eine Kritik. Die haben das überhaupt nicht für eine Kritik gehalten, sondern für quasi für ein Lob. Die Leute, die wir repräsentieren, die Arbeiterschaft, schau mal, die schaffen den ganzen Wert. Und so schlecht werden sie behandelt. Die sind doch die wichtigste Klasse in der Gesellschaft, haben die gesagt. Die sind die Klasse in der Gesellschaft, der ist alles zu verdanken. Na dann hat sie aber besser behandelt. Und dann haben die Nationalökonomen das gehört und gesagt, stimmt, wenn wir zugeben, dass die Arbeit den ganzen Wert schafft, dann ist der Gewinn ein Unrecht. Dann ist der Profit irgendwie rau. Da haben die, und das ist wirklich lustig, innerhalb von 40 Jahren an 5 Orten in der Welt nebeneinander alle die Grenznutzenlehre erfunden. Zum Teil haben sie nicht voneinander gewusst, aber das Bedürfnis, sowas muss her, war denen völlig klar, man kann doch nicht zugeben, dass die Arbeit den ganzen Wert schafft. Wir müssen eine Theorie machen, die wegkommt von dem Ricardo und dem Marx seiner Arbeitswertlehre. Ja, das haben sie dann auch geschafft. Sie haben die Arbeit durch den Nutzen ersetzt. Aus einem richtig politischen Grund, wegen der Konsequenz der Arbeitswertlehre, dass dann der Profit als unverdient erscheint. Wegen dieser politischen Konsequenz, wie gesagt, dann müssen wir andere Theorie machen, wenn das rauskommt. Ja, wo haben Sie andere Theorie gemacht? Jetzt haben Sie aber, ich will über die noch gar nicht reden, ist auch nicht so wichtig jetzt. Jetzt haben Sie aber dann von der aus Kritiken an Marx seiner Arbeitswertlehre formuliert. Und von denen will ich ein paar Argumente zitieren, um deutlich zu machen, wie sehr man das missverstehen muss, damit man das überhaupt so kritisieren kann. Wer übrigens sich für das Zeug interessiert, hier liegt hier, vielleicht nicht, die Broschüre zur Mikroökonomie, heißt bei uns Mikroökonomie. Da ist die ganze Genese der modernen Volkswirtschaftslehre, also die Genese der modernen Volkswirtschaftslehre aus dieser Kritik heraus nachgezeichnet und kritisch durchgeführt, wie verkehrt diese Gedanken da sind. Also jetzt gibt es Vorwürfe an die Arbeitswertlehre. Und der erste Vorwurf, die Leute waren Jevons und Menger und andere Leute. Der erste sagt, es kann ja nicht richtig sein, was der Marx da erzählt, weil es wird oft nicht ausgetauscht zu den Proportionen, in denen Arbeit in den Dingen steckt. Stellen wir uns vor, ein Mensch ist verdurstend in der Wüste, der zahlt für ein Glas Wasser ein Vermögen. Ja, hat er ja recht. Aber man möchte ihm gern sagen, ja, so ist es halt in der Wüste, wenn gerade kein Markt in der Gegend ist. Wir reden aber von einer Marktwirtschaft. Wir müssen reden von den Preisen, die es auf Märkten gibt, nicht in Wüsten. Kommt der nächste Entscheid. Es gibt Sachen, deren Austauschrelationen haben mit der inkorporierten Arbeit null und nichts zu tun. Denkt wieder bloß an Kunstwerke. Bilder. Auch da muss man sagen, recht hat er, ja. Unikate, Sachen, die man nicht wiederholen kann, mögen Liebhaberpreise erzielen, noch und noch. Aber wir reden von den reproduzierbaren Gütern, von denen eine Nation lebt, und die lebt nicht von einmaligen Bildern. Die lebt von reproduzierbaren Produkten. Also über deren Preise und Werte muss man reden, nicht drüber, dass es Kunstwerke gibt, die mit der Wirtschaft überhaupt gar nicht viel zu tun haben. Und der dritte sagt, er hat nachgerechnet, selten werden die Waren genau zu der Proportion ausgetauscht, in der Arbeit drinsteckt. Ja, sorry, den möchte man so halb versagen. Naja, guter Mann, das ist ja fast die Konzession, also meistens so ungefähr. Selten genau, naja, was ist denn das für ein Vorwurf? Und dann kommt noch einer und sagt, wer so redet wie der Marx mit der Arbeitswertlehre, der hat vergessen, wie unendlich viel Arbeit für nutzloses Zeug aufgewendet worden ist, die nie entgolten wird. Viele Leute produzieren was und dann finden sie keinen Käufer und dann ist es alles nichts wert. Diese Einwände, die leben von zweierlei. Die, oder sagen wir so, Diese Einwände leben eigentlich von einer Messlatte, die ist verkehrt. Nämlich diese Volkswirtschaftslehrer denken sich, der Marx hat sowas gemacht wie eine Theorie, mit der man die Preise ausrechnen könnte. Oder noch schöner, die Preise prognostizieren könnte. Ein Bedürfnis, das sie selber immer haben, die VWLer. Übrigens, wenn sie es könnten, hätten sie ja Geldquelle wie der Teufel. Also wer wüsste, was das Öl morgen kostet, wäre ein reicher Mann. Und wer wüsste, wie viel die VW-Aktie übermorgen kostet, wäre auch ein reicher Mann. Also es ist völlig klar, die können es auch nicht. Aber an der Messlatte, man nimmt eine Theorie wie als Hilfsmittel zur Ausrechnung des richtigen Preises und kommt dann mit der Empirie und sagt, aber so ist es nicht. Genau so ist es nicht, genau so passt es nicht. Das ist eine Dummheit. Marx will keine Theorie machen zur Ausrechnung der Preise, sondern er erklärt den Preis. Und ein Teil der Erklärung des Preises ist es, dass es da nichts zum Ausrechnen gibt. Weil die Preise das Produkt eines anarchischen Konkurrenzkampfs auf dem Markt sind. Die ganze Vorstellung, die Waren müssten genau ausgetauscht werden zu der Proportion, in der tatsächlich Arbeit für sie aufgewendet worden ist, verkennt sowieso die ganze Geschichte. Denn wir leben hier nicht in einer Gesellschaft, in der sozusagen der Einzelne seine Arbeit verrichtet und dann geht er zu einem Büro und sagt, ich habe 2 Stunden gebraucht und die Gesellschaft empfiehlt ihm dann die 2 Stunden. Nein, wir leben in einer Welt des Privateigentums. Da treten lauter Privateigentümer auf. Und diese Privateigentümer, wir tun mal so, als ob der Produzent der Ware und der Verkäufer noch derselbe wäre. Ja? Also quasi der kleine Handwerker. Der Tontöpfer, der Teller macht und dann selber verkauft. Es ist heute in der Regel nicht so. Aber tun wir mal so. Und der Marx tut auch in den ersten Kapiteln eine Weile so. Wir leben in einer Welt von Privateigentümern, die produzieren für einen Markt, auf dem eine Konkurrenz stattfindet. Kein Mensch wird seine Arbeit entgolten. Und das ist überhaupt die Natur dieses ganzen Geschäftsverkehrs. Dazu jetzt ein paar Ausführungen, ein paar Gedanken. Es ist nämlich schon eine schöne Absurdität in unserer Gesellschaft. Privatarbeit. Private Produzenten produzieren. Sie produzieren eindeutig für gesellschaftliches Bedürfnis. Also der Schuhmacher will die Schuhe nicht selber tragen, die er macht. Der Schreiner will nicht auf all den Stühlen sitzen, die er schreinert. Ist klar, jeder produziert für das Bedürfnis anderer Leute. Aber nicht, um es zu befriedigen. Sondern um es auszunutzen. Jeder produziert für das Bedürfnis anderer, aber um das Bedürfnis der anderen auszunutzen, das Bedürfnis der anderen ist sozusagen ihre Schwäche. An der packt man den anderen. Du brauchst mein Ding, dann rück was raus. Du bist auf mich angewiesen, dann gib was her. Deswegen ist auch wichtig, im Kopf zu behalten, kein Mensch will den Wert der Ware realisieren, den Wert der Ware bezahlen. Der Kunde will möglichst wenig zahlen für das Produkt, das er sich aneignen möchte. Und der Verkäufer will möglichst hohe Preise realisieren für das Produkt, das er anzubieten hat. Keiner will den Wert der Ware treffen. Die treten in einen Konkurrenzkampf. Auch Käufer und Verkäufer treten in einen Konkurrenzkampf. Der Käufer sagt, ich zahle weniger und der Verkäufer sagt, du musst aber mehr hergeben. Jeder möchte das Bedürfnis der anderen Seite so gut ausreizen, wie es irgend geht und nicht die Arbeit bezahlen. Deswegen ist es mit der Geschichte mit der Arbeit, die den Wert bestimmt, das ist das Argument erstmal in dem Ergebnis ihres Konkurrenzkampfs. Im allgemeinen großen und ganzen Durchschnitt, wenn jeder jeden Druck gegen jeden anderen ausgeübt hat, den er auszuüben vermag, dann ergibt sich sowas wie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit. Ach so, das Zitat habe ich jetzt noch nicht gehabt. Dann ergibt sich sowas wie gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit als das Ergebnis Aber nicht als das, wo die Leute sagen, wie lange hast du gearbeitet? Naja, das kriegst du. So läuft der Laden nicht. Also das Zitat hier heißt, die Arbeit jedoch, ja, das ist das letzte in der DZ gesprochen. Und übrigens, wenn jemand was nicht versteht, vielleicht bin ich auch in der Welt und in der Sprache schon zu sehr eingehaust. Wenn jemand was nicht versteht und Schwierigkeiten hat, meldet euch gleich, man kann sofort drüber reden und wir gehen dann erst weiter, wenn es geklärt ist. Jedenfalls, wenn sich es halbwegs klären lässt in einer überschaubaren Zeit. Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit. Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft, die in der Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. Also zurück zu meinem Stoff da. Weil der Kunde so wenig bezahlen will, wie er irren kann, schaut er sich mehrere Verkäufer an. Und er nimmt natürlich die Ware des Verkäufers, der sie, wenn es dieselbe ist, billiger hergibt. Das zwingt den anderen Verkäufer, seine Ware auch zu dem Preis herzugeben. Das reduziert deren Versuche, das Bedürfnis auszureizen, auf das, was sie an Abhängigkeit wirklich von sich und ihrer Leistung erzeugen können. Und insofern auch die gesellschaftlich durchschnittliche Zeit. Wenn einer länger braucht für sein Produkt, aber ein anderer kürzer braucht und das Produkt für weniger hergibt, dann kann der länger gebraucht hat, auch nicht darauf bestehen, dass er länger gebraucht hat. Weil ja eine Konkurrenz stattfindet und der Kampf um wie viel kriege ich für mein Ding. Immer bloß die Abhängigkeit ausreizen kann, die anderen, die Bedürftigen, die Interessenten an der Ware, die Abhängigkeit, die die empfinden oder die anerkennen. Insofern, wer die Arbeit, die einer aufwendet, ist nicht die Arbeit, die entgolten wird, sondern die Arbeit, die entgolten wird, ist die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige und nicht die wirkliche des Individuums. Und zu gesellschaftlich durchschnittlich notwendig gehört auch, ob sie überhaupt notwendig war, die Arbeit. Nicht bloß, ob sie so schnell und so lange gedauert hat, wie die Arbeit des anderen oder die Arbeit im Durchschnitt der Branche, sondern ob sie überhaupt nötig ist. Da hat einer selber gearbeitet, da hat einer vielleicht sogar im Durchschnitt der Produktivität gearbeitet, also auch nicht länger gebraucht, als normalerweise gebraucht wird, um, sagen wir mal, ein Bett herzustellen. Aber es gibt nicht genug Käufer von Betten. Das gesellschaftliche Bedürfnis nach Betten ist schon befriedigt. Das heißt, der eine wollte zwar einen Wert herstellen, er wollte eine Ware, die einen Tauschwert hat, herstellen. Aber das ist ihm nicht gelungen. Weil es nach seinem Produkt keinen Bedarf gibt, ist er mit seinem Versuch, einen Bedarf für sich auszunutzen, angeschmiert. Er scheitert, er wollte einen Wert herstellen, hat aber keinen Wert hergestellt. Damit sollte jetzt klar sein, wir leben nicht in einer Gesellschaft, in der den Menschen ihre Arbeit entgolten wird, sondern in der die Arbeit, die einer aufwendet, das Mittel ist, mit dem er dann in Konkurrenz tritt. Die Arbeit, die einer aufwendet, ist das Mittel seiner Konkurrenz. Und ob und in welchem Maß diese Arbeit dann als gesellschaftlich durchschnittlich notwendige gilt, ist gleich von Käufern anerkannt wird. Das erfährt der Mensch erst am Markt. Erst hinterher stellt sich heraus, ob seine Arbeit überhaupt Teil der gesellschaftlichen Arbeit war oder ob er sich das bloß eingebildet hat. Alles ist der Volkswirtschaftslehre, also unserem Gegner in der ganzen Welt, über die wir jetzt reden, das alles ist der Volkswirtschaftslehre nicht unbekannt. Also dass die Marktsubjekte unbedingt egoistisch sind, dass sie nur an ihren Vorteil denken, dass sie die anderen ausnutzen wollen, so gut es geht, das ist denen alles geläufig. Das ist nicht der Punkt. Aber die Volkswirtschaftslehre ist dann nicht faul und sagt, die mögen so bösartig gegeneinander sein, wie sie wollen. Die unsichtbare Hand des Marktes führt dazu, dass dann doch das größte Glück der größten Zahlen rauskommt. Also seit Adam Smith gibt es diese unsichtbare Hand des Marktes. Der Markt, die große Retorte, jeder geht furchtbar egoistisch rein, aber er kann ja für sich bloß was tun, wenn er den anderen auch einen Dienst leistet, und auf die Weise kommt am Schluss der größte Nutzen der Allgemeinheit raus. Stimmt nicht. Wenn erstmal der Standpunkt, der ist, produziert wird, um die Bedürfnisse anderer auszunutzen, um an deren Arbeit, Arbeitsprodukte und an deren Dienstleistungen ranzukommen, um sich andere zu Diensten zu machen. Dafür macht man sich selber zu Diensten. Wenn das mal der Standpunkt ist, dann gibt es nie mehr einen Rückweg zum Nutzen. Dann ist der Nutzen, der eigene und der fremde, dem Standpunkt unterworfen, dass es ums, na, ich sag mal gleich, dass es ums Gelderwerben geht. Und Gelderwerben, die Volkswirtschaftslehre tut so, Geld wäre sozusagen das große nützliche Mittel, um viel Nutzen zu stiften. Das ist nicht die Sache. Ich will einmal ein paar Konsequenzen aufzeigen. Wenn also wir in einer Gesellschaft leben, in der für den Tausch produziert wird, in der also jeder, der produziert, Tauschwert produzieren will, und das heißt, diese Zugriffsmacht aufs Produkt anderer erzeugen will, da ist eins schon mal klar. Jeder nutzt Bedürfnisse anderer aus, aber will sie nicht bedienen. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Das heißt dann aber auch, Bedürfnisse, die sich für Erwerb nicht ausnutzen lassen, werden auch überhaupt nicht bedient. Bedürfnisse, die nicht zahlen können, die gibt's. Aber Bedürfnisse, die nicht zahlen können, existieren ökonomisch überhaupt nicht. Das ist ein erster Hinweis auf von wegen das größte Glück der größten Zahlen. In einer Gesellschaft, wo es um den Erwerb von Tauschwert geht, um die Erzeugung von Tauschwert, damit man am Markt Zugriffsmacht auf die Produkte anderer erwirbt, da wird das Bedürfnis anderer benutzt, aber nicht befriedigt. Und das heißt, Bedürfnisse, die sich nicht benutzen lassen, weil sie den Erwerbssinn des Anbieters gar nicht befriedigen können, die kommen überhaupt nicht, die existieren ökonomisch nicht. Deswegen gehört zu einer Gesellschaft, wo es um den Wert geht, immer und von allem Anfang an, dass neben der Bedürfnisbefriedigung, die es gibt und die gelingt, eben dort, wo der Käufer Geld zum Einkaufen hat, neben der Bedürfnisbefriedigung, die es gibt und die gelingt, existiert die größte Not, unbefriedigt. In einer solchen Gesellschaft ist es auch klar, dass eine rationelle Reihenfolge unmöglich ist. Was ich mit der rationellen Reihenfolge meine, ist, Wichtiges zuerst. Solange noch Leute unter Brücken schlafen, baut man keine Maseratis. So was meine ich. Erst wenn die notwendigen Bedürfnisse befriedigt sind, dann kommen die Spielereien. In einer Gesellschaft wie der unseren ausgeschlossen. Das Bedürfnis gilt so viel, wie es an Tauschwert in der Hand hat. Und deswegen wird die größte Not nicht befriedigt und der größte Schlien bedient. Dann, wenn er eben mit Geld ausgestattet ist. Weitere Folge aus diesem Produzieren für den Markt. Alle Risiken einer anarchischen Produktion sind privatisiert. War vorhin schon mal die Rede davon. Wenn einer es nicht schafft, die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeit hinzubringen, nehmen wir an, einer ist einfach ungeschickt. Ja, ist nicht so schnell und nicht so flink wie die anderen. Effekt, er erzeugt mit seiner Arbeit weniger und wenn es schlimm genug ist, überhaupt keinen Wert. Obwohl er einen gewissen Nutzen für seine Umwelt auch noch stiften könnte. Denkt man jetzt nicht bloß an schlimm Behinderte, denkt man meinetwegen, andere sind krank, wieder andere sind alt. Die können durchaus irgendeinen Nutzen erzeugen. Aber Wert mit ihrer Arbeit können sie nicht mehr erzeugen. Erstens graduell weniger und dann, wenn sie diese Schwelle unterschreiten, überhaupt nicht. Einer versucht, das gesellschaftliche Bedürfnis auszunutzen für sich, produziert was und verschätzt sich im gesellschaftlichen Bedarf. Sein Pech. Er hat gearbeitet, er hat sich angestrengt. Ergebnis null. Ja, und das denke ich immer, wenn man durch die breite Gasse geht und sieht, dass von Monat zu Monat diese Boutiquen wechseln. Denke ich immer, wie viele Menschen ruinieren sich eigentlich in dem Versuch, den Markt da Angebot zu machen. Jede Boutique, wenn sie aufgemacht wird, da müssen doch 100.000 Euro erstmal investiert werden, damit die Lichtreklame stimmt und aller Zinnober und so weiter. Die 100.000 haben schon furchtbar viel nie verdient. Da haben sie für den Rest ihres Lebens Schulden. Das war dann ihr Versuch, in der Marktwirtschaft Fuß zu fassen. Was weiter noch drinsteckt im Produzieren für den Markt. Dass der wahre Produkt, wie gesagt, erinnern nochmal dran, aber ist schon oft geschafft worden, jeder, der dem Markt ein Angebot macht, muss einen Gebrauchswert produzieren. Irgendwas Nützliches. Wobei übrigens, das muss man ja wissen, es kommt nicht darauf an, dass ich das nützlich finde. Also ob ich die Variation von Klingeltönen bei Handys nützlich finde, ist eine Sache. Aber wenn es Menschen gibt, die Geld dafür hinlegen, dann beweisen sie, dass sie es nützlich finden. Und es reicht ökonomisch völlig. Es kommt nicht darauf an, dass ich das nützlich finde oder irgendeine Kommission der Vernünftigen oder so. Es ist einfach erforderlich, dass es welche gibt, die Geld dafür hinlegen. Das ist der Beweis, die halten es für dieses Geld wert. Die halten es für nützlich, die geben das Geld dafür aus und damit hat sich dieses Produkt als gut, das ist ein Teil der gesellschaftlich notwendigen Gesamtarbeit, die Arbeit, die darauf verwendet worden ist. Erwiesen. Also es wird irgendwas Nützliches erzeugt, aber das Nützliche wird doch eigentlich von jedem, der das Nützliche erzeugt, um in Wahrheit Geld zu erzeugen. Ja, auf unserer Stufe von Marx heißt es immer noch, um Tauschwert zu produzieren. Ist ja auch so. Aber wir wissen, der entwickelte Tauschwert und in der Praxis unseres Alltags ist die Tauschwertseite der nützlichen Dinge, ist die Geldseite, ihr Preis und das Geld, das man für sie hinlegen kann. Jeder will also in Wahrheit Geld erzeugen. Und im Geld, das ist jetzt eine Besonderheit, die ist wert, dass man noch einen Augenblick drüber nachdenkt. Im Geld, was hat man da eigentlich? Geld ist wirklich gesellschaftliche Macht als Gegenstand. Geld ist Macht über andere Leute und Macht über den Reichtum der Gesellschaft, Macht, die man in der Hosentasche mit sich rumtragen kann. Echte schöne moderne Besonderheit. Ja, auch so modern ist ja auch gar nicht. Macht über andere, über ihre Arbeit, über ihre Dienste und über das, was sie haben. Macht, die man als Ding besitzt. Und diese Zugriffsmacht, ja, hat jetzt die eine Seite. Reichtum in dieser Gesellschaft ist Zugriffsmacht und nicht Genuss. Auffällige Geschichte. Nicht das, was man sich unter Reichtum so denkt, so nach dem Muster schöne Dinge, gut ausgestattete Wohnung. Es sind bloß die Nutzenseiten. Der Reichtum, um den es geht und den jeder zu erzeugen versucht mit seinem Angebot, das er den Markt macht und machen muss. Der Reichtum, um den es geht, ist Geld. Und das sind nicht die nützlichen Dinge, sondern die Zugriffsmacht auf sie. Geld ist eine komische Geschichte. Es ist die Möglichkeit aller nützlichen Dinge und die Wirklichkeit von keinem. Ja, das Geld kann man nicht essen. Geld ist jetzt aber ausgerechnet das allerwichtigste Bedürfnis in dieser Gesellschaft. Schöner Hammer. Ausgerechnet der abstrakte Reichtum, der Reichtum, der für sich gar nicht nützlich ist, sondern bloß Zugriffsmacht darstellt. Ausgerechnet der ist die wichtigste, ist das allerwichtigste. Hinter dem ist man her. Und wenn man hinter Geld wert, hat man in dem das einzige Bedürfnis des wirklich Maßloses. Es ist, ja, wer Volkswirtschaftslehre studieren muss, lernt in der ersten Sitzung, wie heißt es immer, die Abkürzungen weiß ich jetzt nicht, aber Bedürfnis größer Güter. Also es ist eine Ungleichung, Bedürfnis größer Güter oder so ähnlich. Das haben sie jedenfalls der alte Rechtenwald an der Wieso immer richtig, halt so halb mathematisch und B größer G. Der Mensch ist unersättlich, der will immer mehr. In Wahrheit ist der Mensch überhaupt nicht unersättlich und er will von nichts immer mehr, außer vom Geld. Jedes andere Bedürfnis hat sein Maß in sich. Der eine will mehr Bier trinken, der andere will weniger Bier trinken, aber keiner will endlos viel Bier trinken. Der eine will länger Fernsehen, der andere will nicht so lang Fernsehen, keiner will endlos viel Fernseher in seinem Zimmer stehen. Jedes Bedürfnis hat sein Maß in sich. Es kann luxuriös sein und dann eine große Sache sein, aber auch die hat ihr Maß. Nur Geld hat es nicht. Geld ist das Bedürfnis, oder Geld ist die, das Gut, von dem kann man nie genug haben. Und von dem hat man definitiv nie zu viel. Und so sehr wir alle lachen können über die Liebe zum abstrakten Reichtum, wenn sie so für sich auftritt. Ja, viele haben doch in ihrer Kindheit Mickey Maus gelesen. Und da gibt es doch die Figur des Dagobert Duck. Und der setzt sich auf einen Goldhaufen drauf und planscht so mit dem Gold. Und das freut ihn. Und das kann schon ein junger Mensch als ziemlich absurd durchschauen. Der ist ein Schatzbildner. Und als Schatzbildner die Absurdität. Er liebt den abstrakten Reichtum für sich. Und als solcher ist er verrückt. Aber machen wir uns nichts vor. Wir alle sind gezwungenermaßen Schatzbildner. Jeder, der aufs Alter strahlt, steht in der Gesellschaft in dem Widerspruch, dass er eines sicher weiß, dass seine Bedürfnisse sich täglich erneuern und er immer wieder Geld braucht, und eines weiß er sicher nicht, ob er morgen noch an eins rankommt. Und aus dem Widerspruch folgt für alle, dass man Geld fürs Alter zurücklegen muss. Dass man also ohne Bezug aufs Bedürfnis, ohne einen noch irgendwie rechenbaren Bezug aufs Bedürfnis, Geld aufhäufen muss. Also sich Geld auf einen Haufen zu legen, wirklich zum Zweck machen muss. Und aus dem Widerspruch raus, ich habe morgen auch noch Bedürfnisse, aber ich weiß nicht, ob ich morgen noch an Geld rankomme. Ich weiß, dass ich irgendwann, wenn ich alt werde, sowieso keinen Weg mehr zum Geld verdienen habe. Aus dem Widerspruch heraus weiß auch jeder, dass mehr zurücklegen immer besser ist als weniger zurücklegen. Und das ist schon ein Ausdruck für maßlos. So, jetzt haben wir also einige ganz wenige Schlüsse aus Produktion für den Markt. Wenn in einer Gesellschaft die Arbeit dafür verrichtet wird, dass Tauschwert erzeugt wird, was ist da los? Schon eine ganze Reihe ziemlich fundamentaler Verurteilungen. Jetzt gehen wir mal weiter. Der Marx seinerzeit hatte das Problem, ob die Arbeit Wert schafft, überhaupt nicht. Es war ihm vollkommen klar, es liegt bei ihm eine wahre Selbstverständlichkeit. Nicht bloß damals, das ist er Selbstverständlichkeit. Übrigens, denkt mal einen Augenblick aus dem Buch raus an die Welt. Wenn man in einer Kanzlerin im Land hat, die sagt, wir müssen alle mehr arbeiten, wenn wir unseren Wohlstand in Zukunft sichern wollen. Ja, ist denn da die Frage, ob Arbeit die Substanz des Reichtums der Gesellschaft ist, ob Arbeit den Reichtum schafft, ist denn das überhaupt noch wert, dass man das in Frage stellt? Oder umgekehrt, jetzt haben wir Aufschwung, ja? Gott sei Dank gibt es wieder Arbeit in Deutschland. Oder wir müssen die Löhne senken, die Steuern für die Unternehmer senken, um Arbeit in Deutschland zu halten. Alle die Sprüche gehen unseren Regierenden total locker von den Lippen. Aber wenn es einen von denen, vor allen Dingen, wenn er ein VWL-Studium hinter sich hat, Wenn es einen von denen fragt, ja und, du gibst doch ziemlich zu, dass hier Arbeit den Reichtum schafft, sagen sie, na, so einfach kann man das nicht sagen. Aber wie gesagt, dem Marx ist das überhaupt kein Problem. Keine Sekunde hat er da eine Frage gehabt, er sagt, na, selbstverständlich, das ist doch nicht die Frage. Die Frage ist, und das lohnt ein Gedanke, welche Arbeit den Wert schafft, oder anders ausgedrückt, viel besser noch ausgedrückt, welche Rolle die Arbeit spielt, wenn es darum geht, Wert zu schaffen. Und da sind wir jetzt im zweiten Abschnitt. Nicht ob sie Wert schafft, sondern welche Rolle sie spielt, wenn es darum geht, Wert zu schaffen. Das ist die Frage. Und da kommt jetzt folgende interessante Überlegung. Ursprünglich erscheint uns die Ware als ein zwieschlächtiges. Gebrauchswert und Tauschwert. Später zeigt es sich, dass auch die Arbeit, soweit sie im Wert ausgedrückt ist, nicht mehr dieselben Merkmale besitzt, die ihr als Erzeugerin von Gebrauchswerten zukommt. Diese zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit ist zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden. Es ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie dreht. Merkt man jetzt schon, er unterscheidet sich von der nationalökonomischen Klassik nicht darin, dass er sagt, die Arbeit ist die Substanz des Wertes. Das hat er Adam Smith und das hat er Ricardo auch gesagt. Aber er sagt, das ist der Springpunkt, um den sich das Verständnis der ganzen politischen Ökonomie dreht. Was für eine Arbeit es ist, die den Wert schafft. Also, und jetzt redet er von einer zwieschlächtigen Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit. Zweiartig, zwieschlächtig. Sieht man nämlich, das kommt der zwieschlächtige Charakter, sieht man nämlich von der Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und daher vom nützlichen Charakter der Arbeit ab. So bleibt das an ihr, dass sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, Verausgabung von Hirn, Muskel, Nerv ist. Also, was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, die Arbeit, die Gebrauchswerte schafft, die nützlichen Dinge, unterscheidet sich ja von der anderen Arbeit, die andere nützliche Dinge schafft, gerade so wie sich die nützlichen Dinge untereinander unterscheiden. Die Arbeit, die den Tisch herstellt, ist eine andere Arbeit als die eine Schallplatte herstellt. Sodass, wenn wir sagen, es ist die Arbeit, die in den Dingen steckt, wir ja nicht nur vom Gebrauchswert der Ware, sondern auch vom Gebrauchswert schaffenden Charakter der Arbeit absehen. Wenn zwei Arbeiten im Tausch gleichgesetzt werden und einander gleich gelten, wenn zwei Waren einander gleich gelten und darin auch die Arbeiten, die aufgewendet worden sind, gleich gelten, dann ist die Frage, welche Arbeit oder inwiefern ist Arbeit oder was an der Arbeit kann man da eigentlich gleichsetzen, wenn man alles das, was an ihr die gebrauchswertschaffende Seite ist, weglassen muss, denn nach der Seite hin unterscheiden sich ja die Arbeiten und da kann man sie gar nicht gleichsetzen. Also, dass die Uhrmachertätigkeit eine Uhr macht, dass die darauf berechnet ist, dass die da planvoll und technisch fein ziseliert ist, einigt sich. Das andere ist, jemand trägt einen Sack Mehl von einem Platz zum anderen. Er tut was vollkommen anderes. Ihr Arbeit wird gleichgesetzt im Tausch, weil die Arbeit des einen in der Ware des einen, der Arbeit des anderen in der Ware des anderen gleich gilt, werden die Arbeiten irgendwie fürs Gleiche genommen. Dabei sind sie doch ganz verschiedene. Jetzt ist die Frage, bloß abstrakt sind sie gleich, bloß als Arbeit überhaupt. Aber was ist dann Arbeit überhaupt getrennt von den nützlichen Seiten der Arbeit, die nützlichen Dinge erzeugt. Jetzt sagt der Marx, abstrakte Arbeit ist nur Verausgabung. Es klingt einem alles furchtbar wie Wortgeklingel und selbstverständlich, Aber das ist ein Hammer, dass die Verausgabung menschlicher Lebenskraft Quelle und Index des Reichtums ist. Ich lese mal das nächste Zitat und erläutere das nächste Zitat noch, weil da wird deutlich, wieso das so verrückt ist. Dass die Verausgabung, das, was die Arbeit den Menschen kostet, dass das die Quelle und der Index, also das Messende des Reichtums ist. Wieso das so absurd ist. Es kommt in diesem Zitat, das jetzt, das eine überspringe ich da mit dem Dienst, der geleistet worden ist. Komme ich zu dem anderen. Ein größeres Quantum Gebrauchswert bildet an und für sich größeren stofflichen Reichtum. Leuchtet ein. Dennoch kann der steigenden Masse des stofflichen Reichtums ein gleichzeitiger Fall seiner Wertgröße entsprechen. Diese gegensätzliche Bewegung entspringt aus dem zwieschlächtigen Charakter der Arbeit. Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützlicher, konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweckmäßiger produktiver Tätigkeit im gegebenen Zeitraum. Die nützliche Arbeit wird daher reichere oder dürftigere Produktenquelle im direkten Verhältnis zum Steigen oder Fallen ihrer Produktivkraft. Dagegen trifft ein Wechsel der Produktivkraft die im Wert dargestellte Arbeit an und für sich gar nicht. Derselbe Wechsel der Produktivkraft, der die Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen Arbeitszeit abkürzt. Schwer zu überblicken, ja? Ich mag es mal mit einfachen Worten der Sprache des 21. Jahrhunderts, vielleicht reicht es schon. Der Marx vergleicht da was. Der sagt, die Arbeit, soweit sie nützliche Dinge schafft, wird doch immer ergiebiger, je höher die Produktivkraft wird. Je kleiner der Arbeitsaufwand pro Produkt ist. Wenn ich ein nützliches Ding in der halben Zeit herstellen kann, dann habe ich die Potenz der Arbeit, nützliche Dinge herzustellen, verdoppelt. Produktivkraft steigert den Reichtum, soweit er Gebrauchswertreichtum ist, soweit es um die nützlichen Dinge geht, also um den eigentlichen Reichtum jeder Gesellschaft. In der Gesellschaft, wo das Produzieren den Zweck hat, Wert zu erzeugen, ist gleich den Zweck hat, Tauschwert, ist gleich den Zweck hat, Geld zu erzeugen. Zählt aber gar nicht die Nützlichkeit der Tätigkeit, sondern zählt der Aufwand. Sodass ich, wenn ich eine Ware in doppelter Zeit herstellen kann, pro Stück bloß noch den halben Wert produziere, oder anders ausgedrückt, ich kann überhaupt in einem Arbeitstag nie mehr Aufwand erledigen als einen Arbeitstag. Wenn der Arbeitstag viermal so produktiv ist wie vor 20 Jahren, werden die Gebrauchswerte immer mehr, das Wertprodukt des Tages wird nie mehr. Übrigens auch nicht so unbekannt, wenn man denkt an die technischen Produkte in unserer heutigen Konsumwelt, die Waschmaschinen und so Zeug. Die sind im Laufe der Zeit billiger geworden. Warum? Weil weniger Arbeit drinsteht. Wenn man jetzt sagen würde, es kommt auf die Waschmaschinen an, können wir sagen, klasse. Jetzt kommt es in unserer Gesellschaft aber auf den Wert an. Es kommt darauf an, Geld herzustellen. Es kommt darauf an, Wert zu produzieren und zu kassieren. Und weil es darauf ankommt, wird das Negative der Arbeit, der Aufwand zum Index des Reichtums, und dieser komische Reichtum kann immer nur wachsen, wenn mehr Arbeit wird. Der Gebrauchswertreichtum, der kann wachsen, wenn die Arbeit ergiebiger wird und weniger gearbeitet werden muss. Die vernünftige Fassung von Reichtum. Im Kapitalismus wo es jedem darum geht, Geld zu verdienen, also Wert zu vergegenständigen durch seine Arbeit. In dieser Gesellschaft hat der Reichtum eine Substanz, einen Inhalt, der dazu führt, dass wurscht wie produktiv die Arbeit ist. Dieser Reichtum kann immer nur zunehmen, wenn mehr gearbeitet wird. Oder anders, der Reichtum pro Produkt, der Wert des Produkts sinkt, wenn weniger Arbeit auf es aufgewendet werden muss. Die Gebrauchswertseite gewinnt, die Wertseite gewinnt gar nicht, womöglich verliert sie. Naja, verliert pro Produkt sowieso. Also das ist die zwieschlächtige Natur der Arbeit, die da drin steht. Soweit sie Gebrauchswerte erzeugt, wird die Arbeit immer ergiebiger, je mehr die Produktivkraft der Arbeit entwickelt wird. Soweit sie Wert erzeugt, wird sie nie und nimmer irgendwie ergiebiger, sondern muss auf jeder Stufe der Produktivität immer den ganzen Tag arbeiten, damit der Wert eines ganzen Arbeitstags erzeugt wird. Hat es geholfen? Also, und das ist das, worüber das Zitat ergeht. Das sind wir nicht drin. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs dazu. Verausgabung von Lebenskraft, von Verausgabung von Hirnmuskeln, Nerven und so weiter. Natürlich, das ist ein abstraktes Moment jeder Arbeit. Bei allem, was man macht, muss man sich anstrengen. Mehr oder weniger, mal mehr den Kopf, mal mehr die Hand. Aber man muss sich anstrengen. Aber auch wenn man daheim was macht, also außerhalb der Produktion für den Markt, da kommt es einem aufs Ergebnis an, nicht auf die Anstrengung. Die Anstrengung ist ein Moment dabei. Und wenn man Wege findet, den Effekt zu erzielen, ohne sich so viel anstrengen zu müssen, ist das immer gut. In dieser Gesellschaft ist jetzt die Anstrengung, das, was die Arbeit den Menschen kostet, die negative Seite der Arbeit, die Mühsal, das ist das, was den Reichtum schafft. Den Reichtum, um den es geht, den Geldreichtum. Da steckt dann drin, dieser Reichtumsbegriff, diese Auffassung von Reichtum, die hier keine Auffassung ist, sondern eine ganze Gesellschaft, ein ganzes Wirtschaftssystem, diese Auffassung von Reichtum ist eine irrationale Auffassung von Reichtum. Eine Auffassung von Reichtum, die den Inhalt hat, wenn die Gesellschaft reicher werden will, muss immer mehr gearbeitet werden. Was übrigens jeder für sich für absurd hält. Das kennt jeder, da muss man kein Linker und Kritiker dazu sein. Dass der eine Verwandte dem anderen sagt, ja Geld verdienst du schon, aber du kommst aus der Arbeit ja gar nicht mehr raus. Du kannst ja gar nicht mehr ausgeben dein Geld vor lauter Arbeit. Da rechnet man am anderen vor, das ist doch blöd, das ist doch absurd. Reichtum, der im selben Maß und immer abhängig davon wächst, dass die Mühsal wächst. Das ist doch kein Reichtum. Unsere Gesellschaft schon. Muss ich ein bisschen weg von dem Text, weil verfolge ich einfach diesen Gedanken weiter. Diese absurde Form von Reichtum. Reichtum, der unmittelbar identisch ist mit Arbeitsaufwand. Das kann kein Reichtum sein, der für die Reichtum ist, die die Arbeit verrichtet. Für die wäre das eine absurde Form von Reichtum. Wenn die Gesellschaft, wenn die Arbeit machen, immer bloß reicher werden, wenn sie immer mehr arbeiten. Und am besten ist, wenn sie 24 Stunden arbeiten. Für die ist das absurd. Für die ist das ist keine Form von Reichtum, die die interessieren kann. Und wenn es die wären, wenn es auf die ankäme, wenn die zu entscheiden hätten, ob und wie viel gearbeitet wird, dann ginge das auch nicht, was wir hier vor uns haben. Abstrakte Arbeit als Quelle des Reichtums, abstrakte Arbeit als die Quelle des Eigentums, Ja, Arbeit erzeugt Wert, Arbeit erzeugt Geld und es ist immer dasselbe wie Arbeit erzeugt neues Eigentum. Arbeit als Quelle des Eigentums gibt es eigentlich bloß als beherrschendes Prinzip in einer Gesellschaft, wenn das zwei verschiedene Subjekte sind. Die einen, deren Eigentum durch die Arbeit erzeugt wird und die anderen, die die Arbeit machen. Wenn es dieselben wären, dann wäre dieses Reichtumsmaß nicht beherrschend. Wenn die Menschen, die die Arbeit machen, zu bestimmen hätten, wie viel sie arbeiten wollen, dann würde der Standpunkt immer mehr davon nicht gelten. Er gilt aber. Aber er gilt dadurch, dass es eine Trennung gibt. Eine Trennung in diejenigen, deren Eigentum erzeugt wird durch die Arbeit und diejenigen, die die Arbeit machen. Und das sind nicht dieselben. Und nur durch die Trennung gibt es die Absurdität, dass in dieser Gesellschaft tatsächlich das Unvernünftigste, was es überhaupt gibt, ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit herrscht. Jeder weiß von sich, dass das Bedürfnis nach Arbeit bei ihm sehr wohl stillbar ist. In der Gesellschaft als Ganzer gibt es ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Nach der einen Seite von denen her, die die Wirtschaft unternehmen. Die besitzen die Produktionsmittel. Die lassen arbeiten. Die organisieren die Arbeit als Quelle von neuem Eigentum. Aber von Eigentum, das ihnen gehört. Und jede Arbeit, und wenn Arbeit diesen Nutzen bringt, ihr Eigentum zu mehren, dann können die Unternehmer gar nicht genug kriegen von so einer wunderbaren Arbeit. Die eine Form, in der ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit in unserer Gesellschaft ist. Und die andere absurderweise gibt es wirklich auf der Seite der lohnabhängigen Massen auch wieder. Ein unstillbares Bedürfnis nach Arbeit. Warum? Weil die Bedingung, Arbeit, die für Unternehmer rentabel ist, davon können die Unternehmer gar nicht genug kriegen. Aber die Schranke, nur Arbeit, die für sie rentabel ist, findet überhaupt statt. Diese Schranke hat für die lohnarbeitende Klasse die Bedeutung, sie kann für sich gar nicht die notwendige Arbeit verrichten, wenn sie nicht die Zusatzarbeit für die Unternehmer verrichten darf. Ja, was man kennt als, es gibt Arbeitslose. Ja, auch so eine Absurdität. Welche, die haben das Glück nicht, eine Arbeit zu haben. Ja, jetzt ist doch Arbeit die Mühsal, jetzt ist doch Arbeit der Aufwand. Jetzt gibt es welche, denen fehlt der Aufwand. Ja, jeder weiß warum. Nicht, weil ihnen der Aufwand fehlt, sondern weil ihnen der Zugang zu Lebensmitteln fehlt. Denn sie sind nicht in der Lage, die ihnen notwendige Arbeit auf eigene Rechnung in die Tat umzusetzen. Sie können ihre Lebensmittel nicht selber erzeugen, weil die Produktionsmittel anderen gehören. Die, die ihre Lebensmittel nicht selber erzeugen können, entwickeln also wirklich das absurde Bedürfnis. Arbeit. Ja, schafft Arbeit, Arbeit, Arbeit. Die Gewerkschaftsführer, die reden so, da wird es halt immer ganz anders, weil man immer gleich an Hitler denkt. Und zu Recht. Aber überhaupt den Standpunkt, Arbeit ein Bedürfnis, ja, den gibt es nur, weil Menschen verwehrt ist, die ihnen notwendige Arbeit selber zu verrichten. Sonst gibt es das Bedürfnis nach Arbeit nicht. Weil es also immer für die Arbeiterklasse zu wenig rentable Arbeit gibt. Deswegen haben die Leute das absurde Bedürfnis, mehr arbeiten können. Das wäre was. Erstmal überhaupt arbeiten können und dann mehr arbeiten können. Ich habe jetzt vorhin schon gesagt, abstrakte Arbeit als Quelle des Reichtums gibt es auf Dauer und als gesellschaftlich beherrschendes Prinzip bloß dadurch, dass es eine Trennung gibt zwischen denen, deren Eigentum erzeugt wird durch die Arbeit und denen, die die Arbeit machen. Für sich denkt man sich das als dieselbe Person, ist dieses Sorte Reichtum eine unmittelbare Absurdität. Also, seine wahre Realisierung, hat die Wertschaffung, ihre wahre Realisierung, hat die wertschaffende Arbeit in der Form der bezahlten Arbeit, in der Form der Lohnarbeit. Ein Unternehmer besitzt die Produktionsmittel, er hat durch das Geld, das er hat, das Kommando über Arbeit. Er kann sich Arbeit kaufen, die Arbeit wendet er an und die Arbeit erzeugt ein Produkt, aber das gehört ihm, nicht dem Arbeiter. Der Arbeiter ist, seine Ansprüche sind abgegolten mit dem Lohn, den er kriegt. Ihm geht das Produkt nichts an, das er erzeugt. Es gehört wem anders und für den anderen vermehrt es sein Eigentum, wenn die Rechnung aufgeht. Das ist die Wahrheit des Satzes Arbeit schafft Reichtum. Arbeit schafft den Reichtum anderer. Deswegen hat der Marx auch, gab es früher mal linke Diskussionen unter Studenten, das ist sehr, sehr lange her, gab es linke Diskussionen, die gingen so, können Studenten eigentlich überhaupt zum produktiven Gesamtarbeiter? Und das haben die gehandelt, wie, das wäre so quasi wie ein Adelsprädikat. Also wer zum produktiven Gesamtarbeiter gehört, gehört zu den Guten. Und da haben die dann gesagt, naja, der Student doch nicht, das ist ja schwankende Zwischenschicht oder irgend Zeug. Aber jedenfalls haben sie den produktiven Gesamtarbeiter wie eine tolle Sache behandelt. Wie der ist was, wenn man da dazu gehört, dann ist man auf der richtigen Seite. Marx sagt, produktiver Arbeiter zu sein, ist kein Glück, sondern ein Pech. Ist ein Pech, weil produktiv ist die Arbeit in unserer Gesellschaft, die den Gewinn der Unternehmen schafft. Und das ist die Rolle der produktiven Arbeit. Und wie schaut dann also auch die Arbeit und wie schaut dann der Reichtum aus, wenn Lohnarbeit die Form ist, in der die Arbeit verrichtet wird? Der Reichtum ist klar. Der Reichtum verwirklicht das Ziel, was ich vorhin gesagt habe. Maßlos Geld aufhäufen. Ohne jede Grenze. Weil wir vom Geld immer mehr haben. Kann und will. Der Unternehmer lässt arbeiten, macht einen Gewinn und steckt ihn wieder rein und macht, lässt wieder arbeiten und macht einen größeren Gewinn und ins Endlose. Auch das ist ein Punkt, den man sich mal klar machen muss. Jeder bessere Unternehmer kann das Vermögen, das er besitzt, selber und macht es auch nicht, niemals mehr in Gebrauchswerte umrechnen, die er braucht und verbrauchen möchte. Das ist absurd. Ich weiß nicht, die Familie Quandt besitzt 40 Milliarden, wenn man das in Semmeln umrechnet oder in Willen. Das kannst du nicht einmal in Willen verwirklichen, da musst du ja eine Mittelstadt bauen. Also das tun die auch nicht, da denkt kein Schwein dran. Ja, ihr Vermögen ist die Quelle des Erwerbs der Familie und das Normale ist, dass das Vermögen mehr werden muss. Und nächstes Jahr ist es mehr als vorletztes Jahr und übernächstes Jahr ist es wieder mehr. Sie verwirklichen also den Dagobert Duck, aber nicht, indem sie auf dem Goldhaufen sitzen und damit spielen, sondern indem sie es investieren und reinvestieren und wieder investieren und wieder Gewinn machen und wieder reinvestieren. Das ist die Weise, wie der Dagobert Duck wirklich existiert. Das ist die Seite des Reichtums, abstrakter Reichtum. Verfügungsmacht über alles Käufliche, immer mehr vergrößern. Wie schaut die Arbeit aus? Die Arbeit schaut erstmal so aus. Ganz primitiv, der Lohnarbeiter arbeitet für den Unternehmer, vermehrt dessen oder schafft dem Verkäufliches und für den Unternehmer ist die ganze Operation witzlos, wenn er ihm nicht mehr Verkäufliches schafft, als die Kosten des Unternehmens waren. Ist gleich, wenn er nicht mehr Wert produziert, als er selber kostet. Und wie geht es? Erstmal ganz einfach, er muss einfach länger arbeiten, als er arbeiten müsste, wenn es bloß darum ging, dass seine Lebensmittel erzeugt werden. Und er muss viel länger arbeiten. Und heutzutage ist das Erzeugen der Lebensmittel eine Sache von Minuten. Das noch anders als bei Marx zeigen. Heute ist die Erzeugung der Lebensmittel eine Sache von Minuten und der ganze Rest ist Arbeiten für die Fabrik. Und wie steigert nun, denn wenn Gewinn der Zweck ist, dann ist auch schon gleich mehr Gewinn der Zweck. Maßloses Anliegen, es gibt kein Gewinnniveau, das den Unternehmern reicht. Nie sagt der Unternehmer, ja Mensch, also 3% aufs Jahr ist doch ein gutes Ergebnis. Die sagen, was? die Umsatzrendite von 3%, dabei gibt es in Amerika Firmen, die machen 15%, unmöglich. Also mehr ist mehr und es ist das ganze Prinzip dabei. Wie wird es mehr? Erstes Verfahren. Man verlängert dem Arbeiter den Arbeitstag. Die erste einfache Methode. Wie wird der Reichtum des Unternehmens größer? Indem die Arbeit von Arbeiter länger wird. Wenn der Arbeiter seinen Lohn kriegt und dafür eine Stunde länger arbeitet, na, dann hat man eine Quelle von zusätzlichem Gewinn. Und wichtig, damit das jedem klar ist, ich rede nicht über ein Buch, ich rede über die Realität. Nichts davon ist veraltet, überhaupt nichts. Müsst mal sehen, der René Obermann von der Telekom hat kürzlich seinen Angestellten, irgendwie ein Drittel der Belegschaft, angeboten, ich beschäftige euch in Zukunft weiter, wenn ihr erstens für weniger Geld, zweitens länger arbeitet. Ja, so gehen wir hin. Das ist unsere Wirtschaft. Oder jetzt die Lokführer. Arbeitszeitverkürzung schädigt den Betrieb, kommt nicht in die Tüte. Also man verlängert den Arbeitstag mit dem Ergebnis, dass der Mensch heute, wirklich, das muss man sehen, es ist unglaublich, dass der Mensch mit den modernen Produktionsmitteln länger arbeitet, als er im Mittelalter gearbeitet hat. Klar, die haben auch beschränkte Bedürfnisse gehabt, also Fernseher und Autos waren da nicht im Spiel. Aber im Verhältnis zum Stand der Bedürfnisse haben die ein gemütlicheres Leben gehabt als der Mensch in der modernen Industriegesellschaft. Die ganze Produktivitätssteigerung hat den Arbeitstag im Wesentlichen nicht verkürzt. Ja, wir wissen schon, von der 6-Tage-Woche auf die 5-Tage-Woche, von der 48-Stunden-Woche auf die 35-Stunden-Woche. Aber erstens ist dazwischen die Arbeit in den 35 in einer Weise verdichtet worden. Es ist mit 48 gar nicht möglich gewesen. Da gehört erst die Entwicklung der Maschinerie dazu, dass man die Menschen auch nicht mehr auskommen lässt. Während der 8 Stunden oder während der 7,5, die sie da sind. Und das Zweite nicht zu vergessen, die Sache mit der 35-Stunden-Woche. Der Preis dafür war, dass die Normarbeitszeit zu einer reinen Rechengröße zurückgenommen wird, die mit der Arbeitswoche nichts mehr zu tun hat. Also die haben da was Komisches gegeneinander ausgetauscht. Die Gewerkschaften. Eine Arbeitszeitverkürzung um den Preis, dass eine berechenbare Arbeitszeit überhaupt nicht mehr existiert. Also heute ist der Arbeitnehmer flexibel und er hat ein Arbeitszeitkonto. Und die interessante Frage ist, was sind die Ausgleichsperioden des Arbeitszeitkontos? Innerhalb des Kontos steht er dem Betrieb immer zur Verfügung, wenn der Betrieb ihn braucht, und kriegt er keine Gelegenheit, einen Cent zu verdienen, wenn der Betrieb ihn nicht braucht. Innerhalb des Arbeitszeitkontos hat der Mensch anzutreten. Wenn die Bedingungen so sind, Geschäfte laufen gerade bestens oder Aufträge müssen fertig werden, ist eine 48-Stunden-Woche heute normal und auch darüber hinaus. Wenn die Bedingungen so sind, dass eine Flaute ist, kriegt der Mensch, sagt, feier dein Arbeitszeitkonto ab, der Betrieb kann dich jetzt eh nicht gerade lohnend verwenden. Und wenn das Arbeitszeitkonto auf Monatsausgleich ist, dann hat es noch fast so was zu tun, dann hat es noch eine Ähnlichkeit zu Überstundenregelungen im Normalarbeitsstaat. Aber wenn der Ausgleich des Arbeitszeitkontos zum Beispiel aufs Jahr berechnet wird, dann ist das schon, was hat das schon noch mit Ausgleich zu tun? Das ganze Jahr über steht der Mensch so lang zu Gebote, wie er muss. Und irgendwann am Jahresende sagt der Betrieb, Daimler zum Beispiel vor ein paar Jahren, ihr habt ja unglaublich viele Überstunden, die können wir euch nicht auszahlen. Und dann machen sie was? Wir sagen, ach, wisst ihr was? Das regeln wir so, wir machen ein Lebensarbeitszeitkonto. Dann gibt es überhaupt nie mehr einen Ausgleich. Dann gibt es den Ausgleich auch quasi mit 65. Dann hat man die Modernität, Arbeitszeitverkürzung steht jetzt auf dem Papier. Und in Wahrheit stehen die Leute einfach immer zur Verfügung, wenn es gebraucht wird. Und im Laufe von, jetzt mal, das ist ja extrem, in jeder Fabrik ist jetzt schon ein Lebensarbeitszeitkonto eingerichtet, aber das Lebensarbeitszeitkonto überhaupt, die ganze Konstruktion als Extrempunkt, heißt, der Ausgleich findet eigentlich im Infiniten statt. So, also nichts davon ist veraltet. Und es hat aber auch einen Effekt. Es findet eine Subsumption des Lebens der Menschen unter die Arbeit statt. Den größten Teil des wachen Tages verbringt man am Arbeitsplatz. Den größten Teil der Aufmerksamkeit, der Interessen, der Lebenskraft gibt man dort ab. Also das auch in der Hinsicht hat sich nichts verändert gegenüber Marx' Zeiten. Übrigens, das merkt man den Menschen auch an. Wenn ihnen dann außer Fußballfantum und vorm Fernseher rumlungern nichts mehr einfällt, dann ist es auch ein Zeichen dafür, wie sehr sie ausgelaugt sind von dem Leben, in dem sie immer um ihr tägliches Brot kämpfen. Und jeder, eigentlich jeder weiß, wie wichtig es für einen Menschen ist, das Leben in der Fabrik zu vermeiden. Weil man da auch weiß, da ist viel gelaufen, wenn man das Schicksal erstmal nicht vermieden hat. Zweite wichtige Methode, und das führt jetzt wieder zu dem Verhältnis Arbeit und Reichtum und Produktivität, die zweite wichtige Methode der Steigerung des Nutzens der Arbeit für den Unternehmer ist die Steigerung der Produktivkraft der Arbeit. Das heißt Rationalisierung heutzutage. Man wendet neue Maschinerie an, die die Arbeit produktiver macht oder die es erlaubt, dass man in einer Stunde doppelt so viel herstellt als vorher mit der alten Maschinerie. Es hat zwei Seiten. Die eine ist die, in dieser Gesellschaft wird also der wahre Quell des Gebrauchswertreichtums durchaus eingesetzt und entwickelt. Die Produktivkraft der Arbeit. Der Wirkungsgrad der Arbeit wird enorm gesteigert. Aber zu welchem Zweck? Nie und nimmer, um dem Arbeiter die Arbeit zu erleichtern. Sondern immer nur, um dem Unternehmer Lohnkosten zu sparen. Um dem Unternehmer, mehr Produkt für den gezahlten Lohn oder weniger Lohn für dasselbe Produkt einzubringen. Das heißt auch nach der Seite, die Arbeit wird für die Leute trotz der Steigerung der Produktivität nie kürzer und nie leichter. Und nie gemütlicher. Im Gegenteil, die Mittel der Steigerung der Produktivität der Arbeit sind zugleich die Mittel, die Arbeit zu verdichten. Also in eine Stunde eine Halbstundenarbeit reinzupacken, indem er die Pausen verkürzt, indem er den Rhythmus erhöht und den Leuten einfach abverlangt, schneller zu arbeiten. Hat aber auch die andere Seite, das ist die eine, die Absurdität. Die wirklichen Quellen des Reichtums sind nur Mittel, den Arbeiter ärmer zu machen. Und es sind drei Varianten, den Arbeiter ärmer zu machen. Entweder er produziert mehr und kriegt nicht mehr dafür. Ist er ein Stück weiter von seinem Produkt getrennt. Hat er ein Stück weniger von dem, was er leistet. Oder aber der Unternehmer produziert dieselbe Menge, aber entlässt ein Drittel der Belegschaft. Die Arbeiterschaft als Ganze wird ärmer. Dadurch, dass ihr Arbeit ergiebiger wird, dass der Gebrauchswertreichtum ihrer Arbeit steigt, wird sie ärmer. Und drittens nicht zu unterschätzen, die Technik, immer mehr Arbeit immer mehr der Maschine zu übertragen, sie immer einfacher zu machen, macht auch die Arbeiterklasse ärmer. Erstmal richtig im billigen Geld sind ärmer. Die Unternehmer sagen nämlich, naja, die Arbeit ist einfacher geworden, dann ist sie ja auch eine Qualifikationsstufe niedriger, damit sie auch den Lohn nicht mehr wert, den sie letztes Jahr wert war. Dann finden Abgruppierungen statt durch die Steigerung der Produktivität der Arbeit. Aber noch was anderes, um Arbeit fürs Unternehmen immer ergiebiger zu machen, immer mehr rauszuholen aus dem Arbeiter. wird die Produktivität, die da entwickelt wird, auch zu gar nicht, zu keiner neutralen Angelegenheit. So nach dem Muster, die Produktivität ist dufte, aber sie wird für einen schlechten Zweck verwendet. Sondern diese Produktivität, die darin besteht, aus dem Arbeiter immer mehr rauszuholen, die geht auf Kosten der Leute. Man kennt es von dem Fließband, von dem Taylorismus, wie es da hieß. Die Arbeit immer mehr zergliedern, hat dann total decided, dass man der Arbeit, also dass man an der Arbeit, das, was ich da vorhin gesagt habe, abstrakte Arbeit, es ist nur noch Verausgabung von Kraft, Aufmerksamkeit, nur noch Verausgabung von Hirnmuskeln, Nerv, dass man das quasi an der tatsächlichen Arbeit realisiert. Wenn heute Menschen in die Fabrik gehen und einen Job erledigen, an irgendeiner Maschine, dann ist es denen wurscht und vielleicht, na, wissen, dann ist es gar nicht mehr, aber es wäre schon wurscht, ob sie es überhaupt wissen, ob sie jetzt eigentlich in einer Fischkonservenfabrik sind oder in einer, wo Autoradios hergestellt werden. Es ist wurscht für ihr Tätigkeit. Sie machen irgendwas an irgendeiner Maschine. Die, jetzt mal mit Marx Worten zu reden, die geistigen Potenzen der Arbeit, dass Arbeit was Planvolles ist, dass man vorher schon das Ziel der Arbeit im Kopf hat, dass man das Ziel mit selber gewählten Mitteln verfolgt, dass man mit Anstrengung selbstverständlich, aber auch mit Geschick, dann im Gegenstand seinen Zweck verwirklicht, an der Sache seine Ziele herstellt. Alles das ist dem Arbeiter genommen, weil es darum geht, ja alle Momente seines Ichs immer mehr auszuschalten, damit er immer schneller arbeiten kann. Am Schluss sind die ganzen geistigen Potenzen der Arbeit, der Plan, der Gesamtzusammenhang der Arbeit, alles das entsteht dem Arbeiter gegenüber als Plan und nicht bloß als Plan, sondern ihm gegenüber als Apparat des Unternehmens, als Produktionsautomat. Und am Schluss ist der Arbeiter der dumme Kerl, der überhaupt nichts mehr wissen, sondern bloß noch alles aushalten muss. Dann ist das verwirklicht mit wertschaffende Arbeit ist nur noch Verausgabung. Da ist ein Punkt noch interessant. Auch noch ein Punkt zu dem, was man mit abstrakter Arbeit, konkreter Arbeit, mit Gebrauchswertreichtum und Wertreichtum hatte. Es ist nämlich interessant, jeder Unternehmer steigert laufend die Produktivität der Arbeit in seinem Betrieb. Dauernd. Für ihn ist es nützlich, weil er dann die Kosten, die er hat, die Lohnkosten, die müssen natürlich um mehr fallen als seine Ausgaben durch den Einkauf der teureren und moderneren Maschinerie steigen. Also die Arbeitskosten müssen mehr fallen, als die Kosten für Maschinerie steigen, sonst ist es ein witzloser Prozess, sonst macht das nicht. Jeder Unternehmer steigert dauernd die Produktivität der Arbeit in seiner Fabrik, um damit in seinem Laden die Kosten zu senken. Die Lohnkosten im Wesentlichen. Das ist für ihn nützlich, wenn der Verkaufspreis der Ware gleich bleibt. Dann hat er nämlich bei einem gegebenen Verkaufspreis niedrigere eigene Kosten. Die Kosten sinken im Betrieb, der Verkaufspreis bleibt gleich, die Gewinnspanne wächst. Das ist rational in unserer Welt. Jetzt ist es aber so, dieser Nutzen der Produktivität der Arbeit ist für den Unternehmer nur so und nur so lange wirksam, wie er unter dem Durchschnitt der Kosten seiner Branche bleibt. Kaum ist der Konkurrent wach geworden, hat mitgekriegt, dass jetzt auf einem neuen Niveau der Produktivität produziert und konkurriert wird und schafft sich auch neue Maschinerie an, hat also auch seine individuellen Kosten gesenkt und mehr Produkt erzeugt in derselben Zeit. Kämpfen sie zu zweit um den Markt und senken ihre Verkaufspreise wieder, weil sonst können sie ja den Markt gar nicht, also sich sichern gegen den Konkurrenten. Wenn sie die Verkaufspreise dann wieder senken, dann ist für sie der Nutzen der Produktivitätssteigerung der Arbeit zerstört. Ein irrer Punkt, ein Punkt, die Produktivität, die ja den Gebrauchswertreichtum immer zu vermehrt, nützt als ökonomisches Konkurrenzmittel nicht absolut, sondern nur differenziell. Nützt nur, soweit es einen Unterschied zu anderen macht. Kaum ist der Unterschied eingeebnet, ist der ganze Nutzen der Produktivität wieder im Argen. Deswegen leben moderne Gesellschaften wie der unseren nicht von Wissen, sondern vom Wissensvorsprung. Ja, wenn er unsere Kanzlerin oder den Wissenschaftsminister hört und so weiter, wir müssen immer zu Vorsprünge erarbeiten. Ja, warum eigentlich? Von der Gebrauchswertseite her muss man sagen, es ist die Produktivität und nicht der Produktivitätsvorsprung, was den Reichtum macht. Der Produktivitätsvorsprung ist dann bloß ein ganz kleiner Schritt über die Produktivität hinaus. Im Kapitalismus ist letzten Endes die ganze Produktivität nichts wert, wenn sie nicht einen Vorsprung gegen andere hat. Oder anders, Wissen und Technologie, die andere auch schon haben, ist schon nichts mehr wert. Nützlich nur, wenn wir es haben und andere nicht. Nur im Ergebnis kommt dann noch was raus. Auch das lohnt sich noch einen Augenblick daran zu denken. Im Ergebnis, wenn alle immer zu die Produktivität steigern und immer zu den Nutzen der Produktivitätssteigerung wieder einebnen, am Schluss werden die Produkte billiger. Und dann kann sich tatsächlich der Lohnarbeiter eine Hose für weniger Geld kaufen als sein Großvater. Könnte man sagen, kommt wenigstens nach der Seite hin die Produktivitätssteigerung den Leuten ein bisschen zugute? Antwort: Nein. Kaum wird manifest, dass die Lebenshaltungskosten für die lohnarbeitende Klasse nicht steigen oder sinken. Eben durch die Produktivitätssteigerung, dass auch neben allem anderen auch die Produkte, die sich kaufen werden, können billiger werden. Kaum steigen die Lebenshaltungskosten der Arbeiterklasse nicht, also wird der berühmte Warenkorb, ja, wo ja die Hosen und die Fernseher drin sind, wird ja nicht teurer. Sagen die Unternehmen, da gibt es ja auch keinen Grund zur Lohnerhöhung. Die Inflation ist der einzige halbwegs, und auch in Krisenzeiten auch nicht der, aber in normalen Zeiten der einzig halbwegs anerkannte Grund zur Lohnerhöhung. Und dieser Grund gilt nicht. Oder was heißt, dieser Grund tritt nicht ein in dem Maß, in dem die Produktivitätssteigerung die Produkte der Lebenshaltung der Arbeiterschaft verbilligt. Also noch nicht mal nach der Seite hin gibt es sozusagen quasi die sekundäre Nutznießung. Erst sind sie zwar die Quelle der Verbilligung der Produkte, also sie müssen erst mal ärmer werden, damit überhaupt billigere Produkte auf den Markt kommen. Aber dann sind die billigeren Produkte auf dem Markt, haben sie dann wenigstens was von der Billigkeit. Kriegen sie gesagt, naja, jetzt kostet euer Leben ja weniger, jetzt brauchen wir ja keine Löhne anpassen. Das ist das, was der Marx relativen Mehrwert nennt. Wenn die Produkte billiger werden, braucht es nicht so lange. Ist der Teil des Arbeitstags, in dem der Arbeiter den Gegenwert seines Lohns erzeugt, der wird kleiner, weil der Gegenwert seiner Lebensmittel einfach ein kleinerer Teil seiner Gesamtarbeit ausmacht. Schauen wir uns noch die schönen Zitate auf der Rückseite an. Die sind nicht aus dem Kapital, die sind aus einer früheren Schrift. Den sogenannten Grundrissen zur Kritik der politischen Ökonomie. Da interessiert mich zweierlei dran. Das eine, diese Klarstellung zum Reichtum, zu kapitalistischem Reichtum und einem rationellen Begriff von Reichtum im ersten Zitat. Und es interessiert mich zweitens die Geschichte mit dem, das Kapital ist der prozessierende Widerspruch. Erstmal zum Reichtum. Also da ist die Rede davon, im Kapitalismus ist eben die aufgewendete Arbeit Maß des Reichtums. Und dagegen setzt der Marx dar, der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time, frei verfügbare Zeit heißt es. Es ist dann keineswegs mehr die Arbeitszeit, sondern die disposable time das Maß des Reichtums. Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf Armut begründet. und die disposable time nur existierend in und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit und Ersetzen der ganzen Lebenszeit des Individuums als Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter, Subsumption des ganzen Menschen unter die Arbeit. Die entwickelste Maschinerie zwingt den Arbeiter daher, jetzt länger zu arbeiten, als der Wilde tut und als er selbst mit den einfachsten und rohsten Werkzeugen tat. Also hier wird erstmal gesagt, der wahre, vernünftige Begriff des Reichtums einer Gesellschaft ist doch disposable time, ist doch frei verfügbare Zeit, ist doch die relative Überflüssigkeit von Arbeit, ist doch der Reichtum einer Gesellschaft. Kapitalismus ist die aufgewendete Arbeit der Reichtum der Gesellschaft. In einer Gesellschaft, wo die Arbeitszeit Maß des Reichtums ist, ja, die Arbeitszeit als Maß des Reichtums, setzt den Reichtum selbst als auf Armut gegründet. Erstmal unmittelbar in dem Sinn, dass der Reichtum ja direkt davon abhängt, dass andere immer zu schuften. Also das ist Reichtum als auf Armut gegründet. Und die disposable time existierend im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit. Surplus heißt drüber hinaus, ja, mehr als. Die disposable time existieren im und durch den Gegensatz zur Surplusarbeit. Ist das klar, was das heißt? In einer Gesellschaft, wo die Arbeit den Reichtum schafft, da gibt es auch disposable time. Aber halt von anderen Leuten, die einen arbeiten den ganzen Tag und die anderen haben Freizeit. Es gibt eine müßige Klasse der reichen Leute, die arbeiten nicht. Das ist die eine Form von disposable time im Kapitalismus. Und die andere Form von disposable time, das man gar nicht unterschätzen, das sind 5 Millionen Arbeitslose. Ja? Die Produktivkraft der Arbeit ist so weit gediehen, dass die Mitarbeit von 5 Millionen gar nicht mehr gebraucht wird, um alles Mögliche zu erledigen. Die Produktivkraft ist so weit gesteigert worden, dass Disposable Time entstanden ist, aber ausgerechnet auf der Seite derer, die tatsächlich von Arbeit leben, mit dem Ergebnis, die können gar nicht leben, aber haben jede Menge Disposable Time. Das andere haben wir vorhin schon besprochen. Sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, also das ist sowas wie die mittelalterliche Landarbeit, da ist dann wirklich jedes zusätzliche Korn auch an zusätzliche Arbeit gebunden. Aber das ist heute nicht mehr so in nahezu vollautomatischen Fabriken. Da hängt die Quantität des materiellen Reichtums eigentlich überhaupt nicht mehr wirklich ab davon, wie viel gearbeitet wird. Ja, in einer vollautomatischen Fabrik, wenn man es mal ernst nimmt, da braucht es keinen mehr, der arbeitet, weil es braucht noch 20 Mann, die das Ding am Laufen halten und überwachen. Und das Ding produziert, was vor 50 Jahren 500 Mann produziert haben. Also sobald die Arbeit in unmittelbarer Form aufgehört hat, die große Quelle des Reichtums zu sein, hört und muss aufhören, die Arbeitszeit Maß zu sein und daher der Tauschwert Maß des Gebrauchswerts. Ja, dieses Muss, das müssen wir ja besprechen, das heißt nämlich müsste, sollte vernünftigerweise. Denn passieren tut es ja nicht. Der Tauschwertmaß des Gebrauchswerts, damit auch das noch klar ist, was damit gemeint ist. Ein Ding muss als Tauschwert taugen, damit es als Gebrauchswert auf die Welt kommt. Was als Tauschwert nicht taugt, kommt auch als Gebrauchswert nicht auf die Welt. Nützliche Sachen können es schon geben, aber wenn sie sich als Gelddinge nicht rentieren, dann werden sie einfach nicht hergestellt. Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert daher die Arbeitszeit in Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der Notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der Überflüssigen. Setzt daher die überflüssige Arbeit in wachsendem Maß als Bedingung für die Notwendigen. Da komme ich dann gleich noch drauf, das versteht man nicht ganz gut. Nach der einen Seite hin ruft es das Kapital, nach der einen Seite ruft es alle Mächte der Wissenschaft und der Natur, wie der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig zu machen von der auf sie aufgewandten Arbeitszeit. Nach der anderen Seite will es diese so geschaffenen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erreicht sind, um den schon geschaffenen Wert als Wert zu erhalten. Also fangen wir von vorne nochmal an. Das Kapital ist der Widerspruch, der prozessierende Widerspruch heißt da, warum? Weil auf der einen Seite wird die notwendige Arbeitszeit zur Erzeugung des Reichtums immer mehr vermindert. Und auf der anderen Seite wird der Reichtum nach wie vor gemessen in nichts anderem als in aufgewendeter Arbeitszeit. Einerseits braucht es schon kaum mehr die Arbeit. Andererseits ist aufgewendete Arbeit das einzige Mittel, den Reichtum zu produzieren, zu vermehren und es da heißt sogar, um ihn zu erhalten. Es vermindert daher die Arbeitszeit in der Form der notwendigen Arbeit, ja, in der die nötig ist, um die Lebensmittel zu erzeugen. Um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen, der Arbeit, die der Arbeiter nicht für sich, sondern nur für den Unternehmer verrichtet. Das Kapital vermindert die Arbeitszeit in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der nur fürs Kapital verrichteten Arbeit. Am Schluss arbeitet der Mensch kaum mehr für sich und nur noch für die Fabrik. Je produktiver die Arbeit ist, desto mehr so. Es setzt daher die überflüssige Arbeit in wachsendem Maß als Bedingung für die notwendige. Das ist jetzt wichtig. Die Arbeit, die sich für den Unternehmer rentiert, wird in wachsendem Maße, weil die notwendige ja immer weniger wird, die Arbeit muss sich für den Unternehmer rentieren, damit die notwendige, die für den Lebensunterhalt der Arbeiter, die sie ja selber verrichten müssen, damit die notwendige für sie überhaupt zustande kommt. Die Latte, mit anderen Worten, die Latte, lohnende Arbeit zu verrichten, wird immer höher hängen. Und dadurch wird die Möglichkeit, notwendige Arbeit zu verrichten, unter immer prekärere Bedingungen gesetzt. Es ist schwer, sich vorzustellen, wovon genau die Rede ist. Ihr müsst es so sehen. Wenn die Produktivkraft der Arbeit steigt, dann steigt doch die Ausbringung pro Stunde. Wenn jetzt, denk mal, die Bauern zum Beispiel, man liest manchmal, was heute ein Bauer macht, der ernährt, ich weiß nicht was, 100 Städter. Und vor 100 Jahren hat ein Bauer nicht mal 10 Städter ernährt. Die Produktivkraft ist um mehrere 100% gestiegen. Wenn du jetzt mit Agrardingern noch Geld verdienen willst, musst du unglaubliche Mengen von Getreide hervorbringen und verkaufen, damit überhaupt noch Geld zu machen geht. Und das in einer ewigen Progression. Das heißt, die müssen ja auch immer ausgedehntere Märkte haben, die müssen immer mehr Kunden finden, um für sie lohnende, gewinnbringende Arbeit verrichten zu lassen. Auf der anderen Seite vermindern sie ja ihre Kunden dadurch, dass die notwendige Arbeit immer weniger wird und die bezahlten Leute, also die, die dann Geld verdienen durch Arbeit für Unternehmer, die bezahlten Leute weniger werden. Auf der einen Seite wird die Quantität der abzusetzenden Waren immer mehr und auf der anderen Seite wird die Kundschaft verringert, weil man zugleich mehr Arme produziert, weil die braucht man ja nicht mehr für die Arbeit und für Unternehmen lohnen, Arbeit verrichten, ist nach wie vor die Bedingung, question de la vie et de mort, ja, die absolute Existenzbedingung des Arbeiters. Obwohl Arbeit kaum mehr nötig ist, ist es, einen Vollarbeitsplatz zu besetzen, die absolute Existenzbedingung dafür, dass man die nötigen Lebensmittel herbringt. So, und dieser Widerspruch, einerseits wenn die Produkte immer mehr, andererseits wird es schwerer, sie zu verkaufen, hängt die Latte der lohnenden Arbeit immer höher. Am Schluss braucht die Arbeit nur noch im ganz geringen Quantum und trotzdem dreht sich die ganze Gesellschaft um nichts anderes als um, wie viel Arbeit wird denn verausgabt. Und auch, damit auch da klar ist, das ist nicht bloß eine Theorie und ein Gedanke, sondern ihr braucht bloß in die Welt blicken, dann stoßt ihr auf die Absurditäten. Die eine Fassung der Absurdität, davon war vorhin schon die Rede, ist die, je reicher die Gesellschaft wird, ja, je weniger die Arbeit nötig ist, desto mehr wächst in der modernen, in unserer Gesellschaft das Elend. Weil ja je weniger Arbeit nötig ist, das ist ja bloß ein anderes Wort für, desto mehr Arbeitslose gibt es. Was an und für sich ein Glück wäre, dass Arbeit überflüssig wird, ist in dieser Gesellschaft ein Pech. Die Arbeitslosen nehmen zu. Was an und für sich ein Glück wäre, die Sachen, die man braucht, sind alle schon hergestellt, sind in unserer Gesellschaft ein Problem. Man kann sich vorstellen, es gibt Versätze unseres Bundespräsidenten, wir müssen immer neue Produkte erfinden. Man kann sich mal vorstellen, die Reihenfolge, da sagt nicht einer, uns fehlt was, irgendwas, und das, was uns fehlt, das schaffen wir jetzt her. Sondern die sagen, wenn wir nur wüssten, was fehlt, dann könnte man wieder arbeiten. Dann könnte man wieder mehr Arbeit in Deutschland organisieren. Wir müssen immer neue Produkte erfinden, damit wir immer was zum Produzieren haben. Ja, wo sind wir denn? Unter normalen Umständen wären wir zufrieden, wenn man fertig ist mit dem Produzieren. Die sagen, es ist alles eine Katastrophe, weil das Produzieren womöglich nicht weitergeht. Andere Fassungen, das habe ich da in diesem fettgedruckten drunter gesagt, andere Fassungen heißen, Arbeitsplätze werden immer teurer. Auch das ist ein Ausdruck dafür, dass die Latte der lohnenden Arbeit immer höher hält. Man muss immer größere Kapitalvorschüsse tätigen. Dann muss man aber auch immer mehr Waren dafür damit produzieren. Dann muss man aber auch immer mehr Absatz hinkriegen, damit sich Arbeit lohnt. Also da kann man sagen, so absurd der Begriff, oder so absurd der Zweck, abstrakte Arbeit vergegenständigen. So konsum- und gebrauchswertfeindlich der Zweck wert ist, von allem Anfang an, wie ich heute schon vom Vortrag anfänglich gesagt habe, so sehr muss man doch sagen, die kapitalistische Gesellschaft produziert im Fortschritt ihrer Entwicklung schon auch noch eine Eskalation der Absurdität. Elend hat es in anderen Gesellschaften gegeben, weil es an irgendwas gefehlt hat, ein Missende, irgendwas war nicht da. Bei uns entsteht das Elend, weil alles da ist. So, Schluss. Keine Unterbrechung, kein Mensch hat erfragt, kein Mensch hat einen Widerspruch geäußert. Das war jetzt mal eine Vorstellung. Ich habe den einen Gedanken, wie verhält sich Arbeit und Reichtum, über das Kapital durchgezogen bis zu diesen Endwidersprüchen. Aber man muss sehen, das ist bloß ein Sektor. In diesem Buch gibt es über 1000 andere Sachen der Wirtschaft, tausenderlei zu lernen. Also das ist nicht erledigt damit. Aber das sollte ja Vorgeschmack sein. Und wenn jetzt jemand oder welche oder viele auf den Geschmack gekommen sind, meldet euch an den Termin und wenn euch der Termin nicht passen sollte, dann müsst ihr einmal unbedingt hin, um zu sagen, man muss schauen, ob man ihn anders leben kann. Ich sage jetzt mal, wann der Termin ist und dann könnt ihr mal noch sagen, ob ihr irgendwas besprochen haben wollt. Der Termin ist am Samstag, den 24.11. um Mittag um 12 Uhr und soll bis abends um 6 gehen und findet statt in der DESI. Es ist dieses Kommunikationszentrum da an der Brückenstraße 23. Und er soll weitergehen am Sonntag zur selben Zeit. Das ist also dann mal ein Block, wo möglichst auch schon einiges erledigt werden soll. Und man muss, ihr sollt auch sehen, da habt ihr Gelegenheit, alles, was irgendwie zum Thema passt, auch zur Sprache zu bringen und Vorstellungen und was er nicht versteht, aber auch wo er andere Ideen hat oder wo er widersprechen will, alles das auf den Tisch zu bringen, damit die nötige Klärung in der Sache stattfindet. Aber wir müssen jetzt auch nicht auseinandergehen, wenn jetzt jemand mit Meldungen kommt und sagt, er will dies und das klären, ich habe meins gesagt, jetzt ist Freiheit, man kann über alles reden, ja? Da hinten. Ja, ja. Bildung.
Bildung.
Schau mal, ich möchte so sagen, das Lineare, wovon jetzt auch die Rede war von mir, ja, produziert schon seit über 100 Jahren Zumutungen an einen Teil der Bevölkerung. Die sind enorm und nicht ganz neu, überhaupt nicht neu. Ich habe dann als zweites gesagt, es gibt auch eine Eskalation der Absurdität. Die Eskalation ist, dass die Armut zunimmt in dem Maße, in dem der Reichtum zunimmt. Die kapitalistische Gesellschaft, oder sagen wir noch mehr, die kapitalistische Wirtschaftsweise hält es prima aus. Wenn es die Arbeitslosen aushalten, wenn es die Millionen aushalten, die heute auf der jetzigen Stufe des materiellen Reichtums kapieren, wir müssen ärmer werden, damit es mit der Wirtschaft weitergeht. Ja, und das ist ja so. Die Löhne müssen runter. Die Lokführer haben vorgerechnet, sie mussten 10% Reallohnsenkung in den letzten Jahren hinnehmen. Und andere kriegen gesagt, wir brauchen einen Niedriglohnsektor und so weiter, wir müssen uns beschränken, das kriegen sie ja alle gesagt. Das ist ja nicht bloß bei der Eisenbahn so. Wenn die Leute sich die Zumutungen und die wachsende Zumutung oder dieselbe Zumutung angesichts des noch größer gewordenen Reichtums, die also dadurch eine größere Zumutung geworden ist, wenn die sich die gefallen lassen, der kapitalistischen Wirtschaft ist es wurscht. Also, es hängt alles davon ab, ob die Leute sich's bieten lassen. Und ob die sich's bieten lassen oder nicht, das hängt alles davon ab, wie sie sich die Härten, die sie erleben, erklären. Das ist sehr wichtig, der Gedanke. Denn wir leben im Moment nicht in einer Welt, wo alle rumlaufen und sagen, ich bin doch zufrieden, ist doch alles bestens und ihr paar Kommunisten, Miesmacher, was wollt ihr denn eigentlich? So ist es doch nicht. Du kannst, wohin, wo du hinkommst, alle sind unzufrieden. Aber wie? Ich muss den Satz noch fertig machen. Wie? Jetzt sagen wir, die große Linie der Unzufriedenheit ist die, das steckt ja wegen dem Neidfaktor auch noch drin, in dem Wort, oder Neidkomplex oder Effekt, oder wie die Rede vorhin war. Die große Linie der Unzufriedenheit ist die, dass die Opfer dieser Wirtschaftsweise ihre Lasten und ihre Ärgernisse auf Fehlverhalten anderer zurückführen. Wenn es Entlassungen gibt, schreit die Belegschaft Missmanagement. Verstehst du, um wie viel weiter werden die, wenn sie Management schreien würden? Nicht der Unternehmer macht einen Fehler, sondern es ist sein Geschäft, so mit mir umzuspringen. Ja, wenn Sie das kapieren würden, oder wenn Sie den Standpunkt einnehmen würden, würden Sie schon viel klarer sehen, wie es liegt. Jetzt schreien Sie Missmanagement. Das ist, wenn Sie protestieren, dann äußern Sie noch den tiefen Glauben, dass in dem System doch diese Unbilden, denen Sie ausgesetzt sind, die sind doch eigentlich in dem System nicht beschlossen. Sie äußern Ihren Glauben, dass es doch nicht eigentlich nicht gegen Sie gehen kann. Und wenn es gegen Sie geht, und das geht ja gerade gegen Sie, das erleben Sie, dann kann das bloß davon kommen, dass irgendwer seine Pflicht nicht tut. Das kannst du weitermachen, dann schimpft man auf die Ackermänner, die das Tausendfache von einem normalen Stundenlohn in der Stunde verdienen. Und sagt, der kriegt zu viel. Und der Mensch will nicht mehr sagen, solche Banker bräuchte es nicht, sondern der will sagen, der ist nicht das Hundertfache meines Lohns auch. Der will ja nicht einmal den Lohn vom Ackermann, der will ja bloß sagen, das ist zu viel. Und dann kennt er die Politiker, die noch Nebenjobs haben, und dann kennt er, was weiß ich, den Abzocker, der unversteuerte Zigaretten raucht. Und man kennt es doch, du gehst wohin in die Metzgerei und stellst dich bloß hinter die Leute und hörst eine Weile zu, alle schimpfen sie auf Dritte. Sie sind davon überzeugt, es liegt quasi, schöner Widerspruch, quasi universelle Pflichtverletzung vor. Ja, universelle Pflichtverletzung ist absurd, weil da ist irgendwie keine Pflicht, wenn alle sie verletzen. Anyway, so schaut's aus. Und diese Unzufriedenheit, die mit allem, worauf die Leute stoßen und unzufrieden sind, immer noch gleich den Glauben verbinden, das kann doch nicht vorgesehen gewesen sein hier. Die Unzufriedenheit wird leichter faschistisch als links. Die ruft nämlich leichter nach einem starken Staat, der endlich alle zu ihrer Pflicht zwingt. Der alle in die Pflicht nimmt. Der alle daran erinnert, dass das Gemeinwohl von Eigennutz geht. Und was wir bräuchten ist, dass die Leute eine andere Frage sich stellen, nämlich, mach nicht ich einen Fehler in der Erfüllung meiner Pflicht. Nicht machen die anderen Fehler, weil sie ihre Pflicht nicht erfüllen, sondern ist nicht in meiner Pflicht, in dem Programm, das meine Pflicht ausmacht, liegt da nicht ein Fehler drin, gebe ich mich nicht für was her, was für mein Wohl gar nicht gestrickt ist. Diese Umkehrung der Fragestellung braucht man. Und das hängt nicht von der Größe der Absurdität und nicht von der Größe der Leiden der Menschen ab, sondern von der Weise, wie sie sich erklären. Man kann ein Volk, das ist nämlich gerade die Deutschen ein schönes Beispiel dafür, man kann ein Volk unglaublich niederdrücken und es muckt nicht auf, wenn es davon überzeugt ist, dass das halt nötig ist, um die eigenen Lebensgrundlagen zu verteidigen. Also ich meine Hitler und ich meine den Zweiten Weltkrieg. Und am Schluss fressen sie nur noch Dreck und haben immer noch nichts gegen den Laden. Wenn sie davon überzeugt sind, dass das eben ihr Leben und Überleben ist. Wenn sie sich davon überzeugen würden, für was für eine miese Sache sie sich hergeben, dann würden sie es nicht tun. Und nicht erst, wenn sie so weit runtergedrückt sind. Also das ist ganz wichtig, von einem Automatismus in 10, 15 Jahren und dann kippt alles um, kann keine Rede sein. Es ist einzig und allein abhängig von einer Meinungsbildung derer, die die Lasten tragen müssen. Das war jetzt der lange Rede, kurzer Sinn. Wie man so schön sagt. Also da war vorhin noch eine Wortmeldung gleich daneben und dahinter davor, weiß nicht genau. Nochmal, ich habe es schlecht hören können. Ich höre, dass wir uns selber zerstören und da bin ich dann, möchte ich gern zurückfragen, wer ist wir und wer ist uns selber? Und den Rest habe ich nicht hören können.
Im Grunde genommen sind doch die Menschen so veranlagt, dass sie das Gemeinwohl vor das individuelle Wohlstand, würde ich sagen. Und dadurch kommt auch zustande, dass der Kapitalismus so erfolgreich ist. Aber das würde doch heißen, dass durch den Kapitalismus die Menschen im Grunde genommen selber zerstören können. und dass daraus eigentlich kein Ausweg führt. Das ständig gewesen.
Ja.
Und ich wollte mich auch fragen, gibt es da vielleicht noch einen Ausweg oder sind wir einfach mehr?
Vertagen wir einen Augenblick, ja, wir müssen entscheiden. Entweder wir machen es mit Zwiegesprächen oder wir machen es. Ja, so ist auch gut, klar, wenn du auf den reden willst.
Also, da war meine Frage, weil man sich ja kaputt macht mit dem Kapitalismus, wohin das eigentlich hinläuft, wie weit man sich kaputt machen kann. Oder der Kapitalismus sich selber zerstört. Und deswegen war meine Frage, ob es dann nicht irgendwann zu einem Zeitpunkt kommt, wo entweder ein Neidfaktor entsteht. Weil der Mensch, oder weil es ja eine Evolution ist, der Kapitalismus ist, entwickelt sich ja immer weiter. Es ist eigentlich ein, es ist ja nichts Statisches, sondern es entwickelt sich immer weiter. Es ist eigentlich etwas Revolutionäres in sich selber. Das heißt, der Mensch ist eigentlich ein revolutionäres Wesen an sich. Deswegen hat er eigentlich schon die Veranlagung dafür, dass er einen Neid hat. Die Frage ist für mich dann nur, wann, an welchem Zeitpunkt ist der Prozess so weit, dass der Kapitalismus sich so am Selbst
Nochmal anders. Das Plädoyer von mir geht eigentlich dahin, dass ich für eine andere Stellung plädieren will, als, ich sage immer du, ihr müsst, lasst euch halt gefallen. Also, könnt auch, ich kann auch sie sagen, oder ist ja recht. Also du. Ich will für eine andere Stellung plädieren, als die, die ich da raushöre aus der Rede. Die Stellung, die ich raushöre, ist, wir sind praktisch die theoretischen Beobachter der Weltläufe. Und sagen, wir sehen jetzt den Laden und die Kritik, die ich jetzt da erzählt habe, der widerspricht niemand, verstehe ich jetzt also auch so weit, dass die in den Redebeiträgen als okay, sei es mal so, akzeptiert ist. Aber die Stellung, die dann geäußert wird, ist, das geht nicht mehr lang gut. Oder geht das noch lang gut? So nach dem Muster, ich bin wieder theoretische Beobachter und schaue am Prozess zu und frage mich, wie es mit dem wohl weitergehen wird. Ich möchte aber für eine andere Stellung plädieren, nämlich für eine praktische. Ich möchte plädieren für die Stellung, wer einsehen hat, wie schädlich das ist, der soll sich selber zum Praktiker dessen machen, dass damit Schluss gemacht wird. Das ist eine andere Haltung als, ich schätze mal ab, ob das noch lang gut geht. Und die Stellung höre ich raus, ja. Auch die Stellung, wir zerstören uns da. Ja, halten wir mal mit den uns, da wollte ich, das war vorhin schon mal nachfragen, da wollte ich auch nochmal zurück. Uns. Jetzt nehmen wir es doch einmal brutaler. Wer ist dieses uns? Zerstört, wenn man mal so reden will, werden Millionen Schicksale. Millionen Menschen gehen als Individuen vor die Hunde. Vor die Hunde im Sinn von, die verfallen, die verlottern, dann können sie bloß, am Schluss saufen sie bloß noch und sind in Armut. Die haben kein Leben mehr, die haben überhaupt nichts. So werden Generationen verschlissen. Die einen laufen brav in die Arbeit und dann fallen sie um, wenn sie 65 oder ein paar Jahre Rente haben sie ja jetzt meistens. Und dann irgendwann, und übrigens die meisten, die dann in die Rente gehen, gerade von denen, die die harte Arbeit erledigen müssen, sind so fertig, geistig und körperlich fertig, die haben noch nicht einmal von der Altersfreizeit viel. Also so werden Generationen verschlissen. Da kann ich sagen, die sind Opfer. Da kann ich sagen, die, die noch nicht so alt sind und ihren den größten Teil ihres wachen Lebens in der Arbeit verbringen und fürs tägliche Brot kämpfen müssen, werden verschlissen. Die sind Opfer. Das sind die Arbeitslosen Opfer. Aber das Wir, das große, ganz große Wir, das ist ja dann doch das System. Die Nation. Bei der Nation würde ich erst einmal sagen, die lebt von sowas. Die Nation geht nicht zugrunde da drin. Die Nation stärkt sich drüber. Übrigens so sehr, dass man jetzt erst 20 Jahre ist es jetzt noch nicht mal her, wie lange ist es her? 89, 17. Dass wir erst gesehen haben, dass ein ganzer Weltblock, der Ostblock nämlich damals, zu dem Schluss gekommen ist, für einen Staat und seine Handlungsfreiheit, materiell, den Reichtum, über den er disponiert, für einen Staat ist der Kapitalismus ein viel attraktiver System als der Sozialismus, den sie damals gemacht haben. Also da vorsichtig mit dem Wir. Das Gemeinwesen, es nährt sich von dieser Wirtschaftsweise. Das Gemeinwesen will den kapitalistischen Erfolg. Und wenn er eintritt übrigens, dann ist Honeymoon im Land. Denk mal, diese komische Geschichte in den Schröder-Jahren war Krise. Alles ist scheiße. Jetzt floriert das Kapital. Wachstumsraten von 2-3%. Ja, jetzt schießt die Börse hoch, also jetzt schon wieder nicht mehr so, aber bis vor kurzem. Und dann ist es, jetzt auf einmal stimmt die Staatskasse, auf einmal ist genug Geld in der Renten- und Arbeitslosenkasse. Auf einmal klappt alles im Land. Alles ist abhängig gemacht vom Kapital und sein Erfolg. Das Steueraufkommen ist dem Kapitalerfolg so untergeordnet, müssen wir denken, so untergeordnet, dass das Steueraufkommen überproportional steigt, wenn die Gewinne steigen. Das ist ja bloß ein Ausdruck dafür, wie rücksichtsvoll die Besteuerung ist. Nämlich, wenn die Gewinne schlecht sind, dann langt der Staat bei den Unternehmern überhaupt nicht zu. So, also das Gemeinwesen, unser Staat und alles, was dran hängt, und da hängt übrigens alles dran, da hängt die Infrastruktur dran, da hängen die Schulen dran, die Krankenhäuser, alles, was das Leben ausmacht, das lebt von dem Mehrwert, der aus den Leuten rausgeschlagen wird. Einmal vereinfacht gesagt. Und dass die jetzt gerade leiden dran, dass der Fortschritt des kapitalistischen Reichtums Opfer schafft, das möchte ich nicht unterschreiben. Noch anders gesagt. Es gibt ja auch ein Leiden des Staats daran. Aber mit dem lässt sich umgehen. Also wenn der Staat um sich fürchten muss, wegen der Opfer, die die kapitalistische Produktionsweise produziert. Da gibt es zwei große historische Schritte. Das eine war die Entdeckung der sozialen Frage. Also ungefähr zwischen 1890 und 1900, also Ende des Ersten Weltkriegs, Weimarer Republik. Ja, der Staat gibt zu, er braucht diese scheiß Arbeiterklasse. Die ist zwar Kostenfaktor und billig zu halten ist wichtig, denn das macht die Gewinne aus. Andererseits, wenn man die gar nicht überleben lässt, dann laufen sie zu den Kommunisten über, dann werden sie Lumpen und kriminell, dann verbreiten sie Seuchen in ihren Slums, in denen sie hausen, das ist auch schlecht für die feinere Gesellschaft. Kurzum, bis hin zu, der Kaiser entdeckt, der Soldatennachwuchs wird immer schwächer. Also das ist so im Gefolge des Manchester-Kapitalismus, haben sie das entdeckt. Naja, da kommt dann einer, und der Hitler hat es sehr wahr gemacht, da kommt dann einer drauf zu sagen, diese wichtige Grundlage der Stärke der Nation, ein arbeitsames Arbeitsvolk, das muss ernährungsmäßig und sozialpolitisch abgesichert existieren, das ist für die Nation nötig, auch wenn es ein bisschen was kostet. Kann man sagen, soweit sie also für den Erfolg der kapitalistischen Nation nötig sind, sind sogar deren Nöte anerkannt worden. Und die zweite historische große Entdeckung in dem Zusammenhang war eigentlich das Thema Umwelt. Die kapitalistische Produktionsweise zerstört nicht nur den Menschen, sie zerstört auch die natürlichen Lebensgrundlagen. Die ganze Welt als billige Deponie von Industrieabfällen zu benutzen. Entdeckt irgendwann der Staat, als am Schluss kostet es mehr, als die Vermeidung kosten wird. Dann gibt es Gesetze, ja, beim Luftverschmutzen muss man die und die Grenzwerte einhalten, beim Dreck in die Flüsse ablassen muss man die und die Filter einbauen und so weiter. Dann gibt es auch da ein Bekenntnis zu einer Beschränkung des Kapitals, soweit der Staat für die Zukunft von genau der Scheiße braucht. Aber nur dafür. Also in dem Sinn gibt es ein Aufpassen des Systems auf seine eigene Zukunftsfähigkeit schon. Aber das ist nicht das Aufpassen, das ich anregen will.
Oder andersrum formuliert. In dieser Art und Aufpasserei ist er denn, da ist er denn bei Sektor. Indem er sagt, wie lange kann das noch klappen? Und ist denn das nicht vielleicht bald kaputt? Ist ja theoretisch sehr nah, weil genau dieser Aufpasserei auf das System, wie können wir sicher, dass es nicht dauert, dass er eigentlich irgendwann.
Naja, jetzt wollen wir erstmal diese sozusagen theoretische Frage, wie lange geht das noch gut, die kann ja von zwei praktischen Standpunkten aus formuliert sein. Der eine hoffnungsvoll, das klappt bald zusammen und dann frohlocken wir und dann kommt die befreite Gesellschaft oder irgend sowas. Und der andere sorgenvoll, oh, wo soll das hinführen, da müssen wir Bremsen einbauen, damit es keine Katastrophen gibt. Die Wortmeldung war vollkommen unentschieden in der Sache. Insofern würde ich gar nicht sagen, der ist nah bei dem Standpunkt. Erst einmal ist es halt dieses, man betrachtet sich selber gar nicht als betroffen von dem Laden. Also als praktisches Subjekt, das sich das nicht mehr biegen lassen will. Sondern man tritt auf wie der Beobachter der Zeitläufe und ja, schätzt ab, was da wohl werden wird. Das meine ich, das ist ein Vorwurf, den traue ich nicht machen. Aber den, du bist da auf der Seite derer, die hier drüber wachen wollen, dass es nicht untergeht, soweit würde ich also auf gar keinen Fall gehen.
Der kommt mir wirklich nah an die Ansicht.
Naja, gut. Es ist halt, er ist halt, die Stellungnahme ist halt offen gegen die Alternative, das reicht ja. Ja, wenn wir weitermachen mit den Zwingetönen. Mir ist es auch recht, wenn wir aufhören, aber wenn jemand noch was loswerden will, es ist schon jetzt Gelegenheit, ja?
Wenn wir mal von diesem ganzen System aufpassen, dann wird es dann cool, wenn wir uns überlegen stellen, was ist dieses System, was ist eine Alternative gibt für diesen Kapitalismus? Und welche Alternative wird eigentlich auch zugelassen, dass das
ganz
entscheidend ist?
Ganz andere Frage.
Ja,
aber nicht. Wenn die Frage nach der Alternative kommt, dann habe ich immer ein Problem. Nämlich, ich finde immer, mit der Kritik, die ich gesagt habe, und das war jetzt heute an einem sehr fundamentalen Punkt, habe ich doch eigentlich erkennen lassen, was ich meine, dass die Alternative ist. Wenn ich sage, die Produktion für Wert, die Produktion für den Tausch, hat all die Konsequenzen, dann ist doch irgendwie klar, dass ich, auch so wie ich geredet habe, ein Parteigänger des Gebrauchswerts bin. Ja, die nützlichen Dinge, die notwendige Arbeit einrichten, damit die nützlichen Dinge rauskommen, damit mit dem geringsten möglichen Aufwand der meiste Nutzen für alle Leute rauskommt. Na, das ist der Standpunkt, das ist der Zweck. Diese Arbeit muss man organisieren. Um diese Arbeit überhaupt für diesen Zweck, um die Arbeit überhaupt für diesen Zweck organisieren zu können, muss ich die betroffene Menschheit, und das sind alle die, die Arbeit machen müssen in irgendeiner Weise, befreien von den Existenzbedingungen, die sie jetzt dazu zwingen, den Wert zu produzieren, sich für Wert herzugeben. Was ist das? Das ist das Privateigentum an Produktionsmitteln. Das muss weg. Dass irgendwelchen die Mittel gehören, mit denen die ganze Gesellschaft ihren Lebensprozess abwickelt. Dass sie also auch die Bedingungen dafür setzen können, unter denen die anderen arbeiten. Und ihr Bereicherung zur Bedingung der notwendigen Arbeit der anderen machen. Das muss gebrochen werden. Das ist ein Machtkampf. Der Wille zu dem Machtkampf muss erstmal erzeugt werden und davon ist weit und breit nichts zu sehen. Und die Frage, was zugelassen wird, das ist die Frage, welche Macht man stürzen muss, um das zu realisieren. Denn eins ist klar, das wird nicht zugelassen. Also es ist vollkommen klar, das wird nicht zugelassen von der Staatsmacht, die der politische Garant, also auch der gewaltmäßige Garant dieser Ordnung ist. Der Schutz des Privateigentums ist einer der allerersten Paragraphen unseres Grundgesetzes. Oh, das wird schwierig. Nee, lass mir mal so sagen. Also das Nützlichkeitsdenken. Nehmen wir mal Denken noch raus. Der praktische Standpunkt, dass es einem um seinen Nutzen geht. Ja? Der praktische Standpunkt, den braucht man niemandem beibringen. Den hat jeder. Man braucht ihn auch nicht propagieren. Also Propaganda machen, Leute, denkt an die Nützlichkeit oder irgend sowas. Das ist überhaupt nicht erforderlich, das tut sowieso jeder. Dass die Sicherung des eigenen Nutzens in dieser Gesellschaft überhaupt keinen anderen Weg hat und kennt, als den übers Geld, Gelderwerb, Produktion für den Markt, Gelderwerb, nur dann hast du Zugang zu allem Nützlichen. Das ist der blöde Umweg, der für so arg viele Leute den Nutzen verhindert, auf den sie durchaus aus sind. Und was man braucht, ist ein Bewusstsein, dass es dieser Umweg ist, an dem der Nutzen scheitert. Der Umweg übers Geld, der Umweg übers Akkumulieren von Kapital, der Umweg über Wirtschaftswachstum und so weiter. Also das ist das, was nicht vorhanden ist. Nicht, dass die Leute den Nutzen wollten. Im Gegenteil, die bürgerliche Menschheit ist geradezu kleinlich, was ihre Vorteile betrifft. Um jeden Pfennig wird gefeilscht und wenn man dem Nachbarn einmal den Müll weggetragen hat, dann hat man aber bei ihm was gut und so weiter. Da wird auch genau gerechnet. Also das Problem, dass die Leute an ihren Nutzen denken, das haben wir überhaupt nicht. Dass sie an ihren Nutzen in einer solchen schlechten Weise denken. Dass sie den auf einer so ungeschickte Weise verfolgen. Und dabei ist ungeschickt auch wie ein idealistischer Ausdruck. Sie verfolgen ihn halt mit den Mitteln, die ihnen hier in der Gesellschaft von der Ordnung, die es nun mal gibt, vorgegeben sind. Sie bewegen sich einfach in den vorgezeichneten Bahnen. Die Bahnen sich geistig vors Auge zu stellen und zu sagen, wie funktionieren denn die eigentlich, die Bahnen, in denen ich meinen Nutzen verfolge? Würden Ihnen klar machen, dass die Bahnen zwar Bedingung Ihres Nutzens sind, aber für Ihren Nutzen gar nicht da sind? Also das haben wir vorhin gehabt bei dem Lohnarbeiter. Ja? Er muss Gewinn für den Unternehmer produzieren, sonst kann er gar nicht leben. Also sein Nutzen hängt davon ab. Die Wirtschaft als Ganze hat aber gar nicht den Zweck, dass er leben kann. Sein individueller Zweck passt mit dem gesellschaftlichen Zweck, für den er antritt, überhaupt nicht zusammen. Das ist Kritik, das ist die Kritik, ja. Also insofern nicht Nützlichkeitsdenken fördern oder bremsen wollen oder sowas, weder noch. Es geht darum, über welche Mittel wird der Nutzen verfolgt. Und die Mittel sind es, die den Nutzen verhindern. Und auf die muss man einen Blick werfen. Auf die ökonomischen, gesellschaftlichen Einrichtungen. Das haben wir ja heute getan, zweierweise das zu tun. Halt ganz fundamental, bloß an Ware und Geld, aber das Prinzip. Gut, machen wir erstmal Schluss für heute. Es gibt in, weiß ich nicht, knapp 4 Wochen am 6. Dezember, Nikolaus, wieder einen Termin hier, wieder einen Vortrag, dann zu dem Thema Chavez. Linksnationalistische Revolutionen in der heutigen globalisierten Welt.